Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, hallo.
Hallo.
Ja? Du wolltest was sagen, sprich dich aus,
Thomas. Nee, ich wollte eigentlich nichts sagen, ich habe auf dich gewartet. Aber so. Ich kann was sagen, und zwar wurden wir auch nochmal über Twitter, als es noch funktioniert hat mit Third-Party-Apps übrigens. Mhm. Aktuell ist ja die API anscheinend immer noch tot, zumindest mal bei mir funktioniert keine Third-Party-App. Mhm. Als es noch funktioniert hat, hat uns ein Hörer darauf hingewiesen, dass wir im letzten Podcast in Bezug auf das Steam Deck von Epic als anscheinend Hersteller gesprochen haben. Mir ist es jetzt gar nicht so aufgefallen. Aber klar, im Moment, wo man es spricht, wird es einem nicht unbedingt auffallen. Klar ist das Gerät Epic, aber es ist halt Steam bzw. Valve, ja, die das Gerät halt auch dann schrauben lassen. Von daher, Epic ist ja dann wieder Fortnite bzw. der Epic Game Store, ist eine andere Baustelle ja, als Steam. Ja, danke für den Hinweis. War mir jetzt, wie gesagt, eine so nicht bewusst, dass ich das so anscheinend angesprochen habe, aber klar, ist natürlich nicht Epic als Hersteller vom Steam Deck. Das wäre auch was.
Ja, Mensch, jetzt hast du auch noch unsere Unzulänglichkeiten ans Tageslicht gebracht. Das hätte sich doch versendet. Aber nein, du musst das jetzt nochmal rauskramen.
Ich war ja froh für den Hinweis, weil wie gesagt, da hat man ja schon zwei Dinge ziemlich durcheinander gebracht, die nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, außer dass beides halt im Bereich Gaming unterwegs ist.
Ja.
Da ich mir in der Regel die Folgen nicht nochmal nachhöre, aktuell, wäre es mir wahrscheinlich selbst nicht aufgefallen. Deswegen danke für den Hinweis. Vor allem hat man dann auch das Twitter-Thema gerade nochmal kurz angeschnitten.
Ja, okay. Und vor allen Dingen, wir wissen natürlich, dass wir gehört werden, wenn Feedback kommt. Das ist auch mal ganz nett.
Ja.
Das Twitter-Thema ist doch echt sehr nervig, ne, muss ich sagen. Da merkt man erstmal, wenn man quasi dazu mehr oder weniger gezwungen wird, wenn man Twitter-Inhalte konsumieren möchte, wird man ja gezwungen, jetzt die Original-App zu benutzen. Und da merkt man erstmal, was ein Haufen Dreck diese Software ist, ne? Wenn man vorher glücklicher Tweetbot-Nutzer war.
Ja, klar. Das ja, aber angeblich, ja, mit den letzten Änderungen, zwei, drei Kommentare, die ich dazu gelesen hatte, waren ja durchaus positiv. Also keine Ahnung, wie die App ist. Ich habe sie vor Wochen schon gelöscht und mir auch trotz dem Problem, die momentan existieren für Third-Party-Apps, habe ich sie nicht nochmal neu installiert. Bin also jetzt aktuell bei Twitter auch nicht unterwegs. Ja. Von daher, mein Gott, warten wir mal ab, wie lange Twitter braucht, bis sie es gefixt haben oder wenigstens mal eine offizielle Mitteilung machen, ob es wirklich ein technisches Problem ist oder ob das jetzt in Zukunft einfach so sein wird, dass Third-Party-Apps halt nicht mehr unterstützt werden. Hätte man sich natürlich sollte es so sein, hätte man sich da mehr Kommunikation gewünscht und vor allem auch eine Vorlaufzeit definitiv alleine, um halt den Third-Party App-Anbietern da entsprechend Vorlauf zu geben, zu reagieren, beziehungsweise halt ihre Nutzer zu informieren. Muss man mal abwarten, was da aus der Richtung jetzt noch kommt von Twitter.
Ja, ich finde halt, selbst wenn es jetzt ein technisches Problem ist in irgendeiner Weise, man müsste etwas besser kommunizieren.
Ja, klar. Ja.
Aber gut, das passt natürlich zum Gesamtbild, was Elon im Moment gerade von sich gibt. Bloß das ist natürlich nicht gerade ein feines Verhalten, einfach diese Thematik im Moment auszusitzen. Ne? Und selbst wenn es absichtlich ist, sollte man da ein Statement zu abgeben und nicht erst, wenn man es abgeschaltet hat, sondern nach meiner Meinung ein bisschen im Vorfeld. Ja, wir schalten zum 12., zum 13. Die Third-Party-Unterstützung ab. Aber selbst der Entwickler von Tweetbot erreicht ja bei Twitter und hat keine Informationen bekommen. Das ist ja, also nicht nur die Nutzer an sich erreichen keinen, sondern auch Entwickler von Third-Party-Apps bekommen keine Informationen. Zumindest hat er das zuletzt getwittert. Und selbst das ist ja schon ein Armutszeugnis, noch nicht einmal Entwickler, Entwicklerinnen die Informationen zu geben, was da nun passiert und was nicht passiert. Mhm.
Ja.
Ja. Das ist nicht schön. Gut, aber man merkt jetzt, wie großartig Tweetbot doch ist und
generell, wie groß ja auch das Ökosystem um Twitter einfach ist, auch gerade an Third-Party-Apps.
Ja, klar.
Weil es betrifft ja, wie gesagt, nicht nur jetzt unsere, ob es heißt jetzt Tweetbot, Twitterific etc., sondern das Android-System ist ja genauso betroffen.
Ja, klar.
Mit den Apps, die es da gibt, ja. Da sitzen wir momentan alle in einem Boot, ja, und sind abhängig davon, was dann halt Twitter jetzt mal mitteilt oder auch nicht. Ich hatte mit einem Auge gelesen, dass Twitterific für Mac anscheinend noch funktioniert. Weiß nicht, ob das aktuell noch Stand ist oder ob da einfach vergessen wurde, okay. Vielleicht da noch einen Stecker zu ziehen.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, wie viel Desktop oder richtig, oder was heißt richtig, aber wie viel Desktop-Apps es für Twitter aktuell gibt, ja. Von daher.
Ich glaube, das hat sich auch stark ausgedünnt. Da gibt es auch nicht mehr so viele.
Vielleicht haben sie einfach die Berechtigung für alle Mobile-Apps gezogen, ja, und haben Twitterific für Mac übersehen.
möglich. Es hatte mir einer aus meiner Timeline gestern geschrieben, dass auch noch irgendeine, ich habe den Namen vergessen, ich glaube Spring oder irgend sowas. Das ist, glaube ich, auch eine Mobile-App. Die soll wohl angeblich auch noch funktionieren. Ja, keine Ahnung, muss ich mir mal angucken, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Ich hoffe ja immer noch darauf, ganz stark darauf, dass die Third-Party-Funktion wieder freigegeben wird und dass Tweetbot wieder funktionieren wird. Ansonsten werde ich mich da echt rar machen auf Twitter. Ich werde zwar noch konsumieren und mal durchscrollen, aber so aktiv wie bei Tweetbot werde ich wahrscheinlich nicht mehr sein. Oder wie mit Tweetbot werde ich wahrscheinlich nicht mehr sein. Das wird sich dann stark reduzieren.
Ja, okay, allein zum Schreiben oder so ging ja schon mit der Twitter-App. Aber
ja.
Wie gesagt, ich habe die vor Wochen gelöscht, sehe es momentan nicht ein, die zu installieren und warte jetzt erstmal ab, was wirklich dabei rumkommt oder rauskommt. Vielleicht war ja auch einer der ehemaligen Entwickler so frei, ja, und hatte da entsprechend was implementiert, ja, dass er jede Woche einmal irgendwie auf eine Taste drücken muss, damit die API aktiv bleibt. Jetzt ist er nicht mehr bei Twitter und dann müssen sie jetzt erstmal auf die Suche gehen, ja, wo sich diese Zeile Code versteckt. ja, keine Ahnung, ja.
Ja, klar.
Einfach mal,
keine Ahnung.
Solange man gar nichts hört, ja, besteht ja noch der Funke Hoffnung, dass es vielleicht wirklich ein technisches Problem ist.
Mhm.
Und mit den ganzen, wie gesagt, Änderungen, Entlassungen, Größe des Teams, ja, etc., dass es da einfach jetzt ein Problem ist, das schnell zu lösen. Klar würde man sich da ein bisschen mehr Kommunikation wünschen, aber ja, wir können es nicht ändern, oder wir haben keinen Einfluss drauf. Ja.
Ja. So ist es,
leider. Ich bin mal gespannt, inwieweit Twitter das merken wird, alleine an den Nutzer.
Ja, ich hoffe, sie werden es sehr stark merken. Mhm. Das ist ja noch so meine Hoffnung.
Aber vielleicht, wie gesagt, Third-Party-Apps, vielleicht ist es ja auch wirklich wieder so ein Blasending, ja, dass wir das in unserer Blase halt so, oder für uns so ein wichtiges Ding ist, aber keine Ahnung, Gefühl, oder was heißt gefühlt, aber nur real 99%, ja. Irgendwie nur über das Web oder über die original Twitter-App halt. Ja,
Twitter, ja, okay. Ja. Möglich, ja.
Und dann ist das, denke ich mal, auch für Twitter ziemlich vernachlässigbar. Hm. Und was interessiert Elon Musk wahrscheinlich? Schlechte Berichterstattung in Tech-Blogs. Ja.
Ja, gut, das ist korrekt.
Das wird ihn wahrscheinlich auch nicht interessieren. Ne? Außer es hätte Einfluss dann wieder auf irgendwelche Werbekunden, die bei Twitter unterwegs sind, ja.
Ja, gut, ich meine, Twitter hat natürlich die Zahlen, wie viele Third-Party-Nutzer unterwegs sind, und die können natürlich abwägen, ob es für sie Sinn ergibt, den Support weiterhin anzubieten oder nicht anzubieten, ja. Ganz klar. Ja. So ist es. Naja, egal, wir werden sehen, früher oder später. Kann ja sein, dass es zum jetzigen Zeitpunkt auch schon ein Statement gibt und wir das noch nicht gelesen haben. Möglicherweise. Möglich ist das ja.
Klar. Nee, da habe ich noch nichts gesehen.
Aber ich glaube, am Wochenende wird da nicht mehr viel passieren. Vermutlicherweise. Ja, gut. Dann lass uns doch mal versuchen, die paar Themen, die wir hier aus dem Netz gekratzt haben, zusammenzutragen. Es gibt Neuigkeiten aus Indien. Und zwar hat Economic Daily News geschrieben, dass die iPhone 15 Produktion wohl früher sich in Indien etablieren wird als gedacht oder als als es normalerweise der Fall ist. Normal ist es ja so, dass es zentralisiert und konzentriert bei einem neuen Release eines iPhones das Ganze in China anfängt und dann erst Monate später, also mindestens 6 Monate später, sich das dann ausbreitet auf andere Produktionsstädte. Und so wird es wohl beim iPhone 15 nicht sein. Da geht es wahrscheinlich nur um Wochen, die das differiert vom Zeitraum. Und es soll quasi mehr oder weniger vom Start weg mit einer mehrgleisigen Produktion gearbeitet werden. Somit will Apple halt sicherstellen, dass genügend Geräte aus der kommenden iPhone-Generation dann auch vom Start weg verfügbar sind und will halt die die Produktionsschwächen einiger Standorte oder die verstärkten Nachfragen beim Release quasi ausliefern können oder den verstärkten Nachfragen dann gerecht werden können. Das kann man zumindest diesen Bericht entnehmen, und angeblich wurde das bei dem in dieser NPE-Phase schon beschlossen. Das ist halt die Phase, die die Massenproduktion vorbereitet, also die letzte Phase oder die entscheidende Phase, um das Gerät in die Massenfertigung zu geben. Und da wurde das halt beschlossen, dass Indien quasi mehr oder weniger am Start vom Start weg dabei ist. Ja. Bin ich gespannt, ob das gut funktioniert, weil ja, man hat ja auch gelesen, dass es in Indien so ein paar Probleme gibt mit der Geheimhaltung, mit der ganzen Geheimhaltungsstrategie. Ich bin gespannt, ob wir da jetzt schneller Leaks sehen werden aus dem Massenfertigungsprozess und ob das wirklich so gut funktioniert wie in China und Co. Da bin ich sehr gespannt. Schauen wir mal. Bist du noch da, Thomas?
Mhm. Ich überlege gerade. Okay. Da sieht man halt so schlecht im Podcast.
Ach so, ja, ja. Jetzt
habe ich auf meiner Stirn. Mhm. Okay, die Gerüchte dazu hat man ja die letzten Monate schon mal gehört. Ich glaube, wir hatten in einer älteren Folge auch schon mal drüber gesprochen, über Indien, und dass die nächste iPhone-Produktion da wahrscheinlich früher starten soll, um halt dann einfach entsprechend auch die Stückzahlen generieren zu können, beziehungsweise halt auf Nummer sicher zu gehen, was ja auch gerade die letzten Monate immer wieder gezeigt haben, die Probleme, die es bei der iPhone-Produktion geben kann. Macht definitiv Sinn. Wie gesagt, das Thema Geheimhaltung, wenn die nicht wirklich zum ersten Tag da anfangen, sondern wirklich da mit ein paar Wochen Versatz arbeiten, anstatt halt Monate, jetzt ein paar Wochen, sehe ich da jetzt nicht so das Problem drin, was Leaks betrifft. Sie sind da ja sowieso schon am Arbeiten dran, das, sagen wir mal, sicherer zu machen.
Ja, schauen wir mal.
Werden sie in den Griff kriegen, und wie gesagt, wenn sie eh nicht gleichzeitig anfangen, sondern da immer noch ein bisschen Verzug drin ist, haben sie da ja auch nochmal die Absicherung, dass da eh erst mit einer zeitlichen Verzögerung, dass da dann quasi die liegbaren Sachen kommen, und da bist du wahrscheinlich eh schon draußen, ja, mit dem Gerät, oder zumindest mal aus die Vorstellung.
Ja klar, wenn das Ding schon released ist, dann ist ja uninteressant, dann kennt die Welt schon das iPhone 15, und von daher ist ja sowieso ein Versatz in der Produktion drin.
Ja. Ja, und wenn wir mal gucken, was wir ja die letzten Jahre ja immer haben, gerade was halt jetzt Cases betrifft, wo du vorher schon Leaks hast, was Abmessungen, Kamera, Position, wie gesagt, Design betrifft. Ob das jetzt aus China kommt oder aus Indien, mein Gott.
Ja, das ist korrekt. Naja, diese Probleme hatten wir ja immer schon. Das ist halt so. Das stimmt. Na gut, ich kann natürlich auch verstehen, dass Apple quasi vom Start weg ihre Produktionslinien und ihre Produktionsstandorte halt diversifizieren will. Das ist schon alles sehr nachvollziehbar.
Ja, vor allem gerade zum Verkaufsstart von einem neuen Gerät willst du natürlich auch liefern können.
Ja, weil du hast ja eine große Nachfrage beim Start, ja.
Von daher, auch wenn du mit ein, zwei Wochen, drei Wochen vielleicht Verzögerung in Indien startest und da dann die großen oder die Stückzahlen dann rausfallen, bist du da auf jeden Fall besser aufgestellt als bisher.
Mhm.
Weil wenn es da wieder zu irgendeinem Grund kommt und es zu Verzögerungen kommen sollte, dann kannst du da hoffentlich dann ein bisschen was abfangen.
Ja.
Weil wenn wir da über Verzögerungen sprechen, ja, wenn man mal guckt, wie weit im Voraus ja schon mit der wirklichen Produktion angefangen wird und du fängst dann da, wie gesagt, ein paar Wochen später erst an, bist du ja trotzdem noch gut dabei, was jetzt die Produktion zum Verkaufsstart betrifft. Ja,
ja, auf jeden Fall. So ist es. Ja, es bleibt spannend. Ja, und es bleibt auch spannend, was das MacBook Pro anbelangt oder was die Updates der MacBook Pros betrifft. Da warten ja schon ganz viele drauf, dass die M2-Chips abgedatet werden, also M2 Pro und M2 Max. Und da gibt es einen interessanten Bericht von Digitimes. Man muss betonen, er kommt halt von Digitimes. Und Digitimes ist in manchen Fällen jetzt nicht unbedingt die solideste und seriöseste Quelle, sage ich jetzt mal. Sie haben sich zwar in den letzten Monaten qualitativ verbessert, was die Berichterstattung anbelangt, aber ich sage es lieber nochmal davor, es ist ein Digitimes-Bericht. Aber es soll sich angeblich noch länger verzögern als bisher vermutet. Naja, gut, bisher wissen wir ja gar nicht, wussten wir noch nie so genau oder gar nicht genau, wann die Updates kommen sollen. Man hat ja gesagt, ja, Anfang des Jahres etc. Frühjahr sollen die Dinger abgedatet werden, prozessortechnisch. Und sie gehen jetzt davon aus, dass es sich noch mehr verzögert als bisher vermutet. Könnte durchaus der Fall sein, weil wenn man sich die Berichte rund um die 3 Nanometer Produktionsbreite anschaut bei TSMC, da sollen ja auch nur ganz geringe Mengen im Moment rausfallen. Sie haben ja am 29. Dezember 2022 damit angefangen, Chips zu produzieren, aber das sind mehr oder weniger kleinen Mengen, die da im Moment rausfallen, und das könnte natürlich auch gut dazu passen, dass sich dann das Release vom MacBook Pro M2 verschieben wird. Passt ja schon so ein bisschen ins Gesamtbild rein, das Ganze. Ja. Sei es drum.
Ja, die Frage ist halt, was produzieren sie aktuell an Apple Silicon in dem 3-Nanometer Prozess?
Ja.
Und was wollen sie da dann auch rausschneiden, beziehungsweise wir haben ja noch ein anderes Produkt, auf was wir warten, ja, was ja auch einen neuen Chip bekommen soll, beziehungsweise halt ja auf M2-Basis basieren soll.
Ja.
Wenn du aktuell momentan sowieso wenig, nicht Ausschuss, sondern wenig Ausstoß hast aus der Anlage und da halt dann zwischen einem ganz neuen Produkt und den MacBooks dann halt aufteilen muss, ja, wird's, denke ich mal, schwierig. Gerade wenn man mal guckt, du hast ja den Ultra und Max und den Pro. Nee.
Du Pro hast, Max Ultra. Du hast oder? Pro Max Ultra. Und Ultra. Ultra gibt's ja gar nicht in den MacBooks, die gibt's ja nur im Studio.
Ja klar, bisher. Aber den Ultra hast du ja im Mini, sage ich schon.
Ja, schön wär's.
Im Studio.
Ja.
Im Studio und ja wahrscheinlich dann auch im Mac Pro.
Davon ist auszugehen, ja.
Und wenn man mal guckt, dass der Ultra ja hier so ein doppelter Max ist, stimmt's?
Richtig, genau.
Max, ja, ein doppelter Max ist. Und du den ja, wie gesagt, auf demselben Wafer produzierst und dann entsprechend halt, ja, je nachdem, was für einen Ausschuss du dann hast bei deinem Ausstoß, bei der Menge, die du produzierst, was du da rausschneiden kannst, wie viele Ultras kriegst du aus einem Wafer, wie viele Wafer fallen generell momentan raus, du brauchst die, wie gesagt, für ein Studio-Update, du brauchst die für ein Mac Pro, ja, und die Maxes bräuchtest du mit den Pros zusammen eigentlich für die MacBooks. Wie teilst du das dann auf, ja?
Das ist richtig. Ja. Mhm.
Aber willst du ein MacBook Pro Update mit einem M2 machen, der auf dem verbesserten alten Prozess läuft?
Also ich glaube nicht, dass das Apple möchte. Apple nicht, will definitiv, das ist meine Meinung, die 3-Nanometer Chips rausbringen. Und deswegen verzögert sich das Ganze wahrscheinlich auch noch. Das liegt nach meiner Meinung eindeutig an dem Chip, der im Moment nicht verfügbar ist in größeren Stückzahlen, so wie Apple das eigentlich bräuchte. Und sie müssen halt versuchen, wie du es eben sagtest, diese Chips aufzuteilen auf die Mac Pros und auf die MacBook Pros.
Und wenn man dann mal guckt, die Gerüchte, die es ja gab über Probleme in der Chip-Entwicklung, beziehungsweise beim Chip-Design, die wir die letzten Wochen ja hatten, weiß man ja auch nicht, inwieweit das vielleicht da nochmal mit reinspielt, ja.
Ja.
Und es dazu Verzögerungen einfach kommt, ja, bis sie die Probleme halt behoben haben. Wir hatten es, glaube ich, schon mal in einem der letzten Podcasts erwähnt, also ich denke nicht, dass es Apple recht ist, ja. Und sie da das gerne machen, beziehungsweise absichtlich machen, ja. Ich denke auch, die hätten gerne die Produkte früher, ja, oder halt wie ursprünglich intern geplant, dann einfach gehabt, um die Produkte oder MacBooks, wie gesagt, MacBook Pro, ja, Studio etc. eventuell, ja, Mini warten wir ja auch noch drauf,
ja.
Gerade auf den Nachfolger zum Intel Mini.
Ja.
Die Gerüchte zu, nicht Studio, zu dem iMac, die wir ja auch noch haben. Wie gesagt, ich denke, Apple ist es auch nicht gerade recht, ja, und jetzt sind sie mal quasi gefordert, ja, oder sehen auch unter welchem Druck Intel so steht, was die Chip-Entwicklung und gerade Verzögerungen in der Timeline betrifft. Ja, bis jetzt war man in der Lage, dass man als Kunde einfach dann bei Intel gemeckert hat. Ja, jetzt hat man die Leute quasi im eigenen Haus und muss gucken, wie man da mit dem Druck einfach umgeht.
Ja, gut.
Schwierig.
Ja, wo man die Situation jetzt nicht so ganz vergleichen kann. Ich meine, Intel hatte ja Probleme, ohne dass wir in einer aktuellen Wirtschaftskrise stecken, ohne dass wir in einer Lieferkettenprobleme.
Ja, okay, das kommt halt alles noch on top. Das kommt noch on top. Aber gerade wenn es um Designfehler, ja, oder Probleme geht oder Prozesse geht im Bereich Qualitätssicherung beziehungsweise wie man gerüchteweise ja gehört hat, einen Fehler dann erst relativ spät, ja, oder beziehungsweise im Produktionsstatus dann entdeckt hat. Das sind halt so Sachen, ja, das hat ja nichts zu tun mit irgendwelchen Zuliefererproblemen oder der Produktion bei TSMC vor Ort, dass da vielleicht irgendwie die Hälfte der Anlage noch nicht rund läuft, ja.
Das ist richtig. Ja, und es wäre jetzt auch komisch, weil im Moment geht man ja davon aus, dass der Mac Pro ein M2 Ultra bekommen soll. Mhm. Da hat man sich ja mehr oder weniger in der Analysten- und Leaker-Szene drauf geeinigt, das Ding wird in Anführungsstrichen nur ein M2 Ultra bekommen, nichts mit Extreme etc. Diese Dinge haben sich ja angeblich verworfen oder diese Chips zu entwickeln oder diese Pläne weiter zu verfolgen. Also sie haben sich
Das Problem ist ja auch wieder, wie viel könntest du oder wie teuer würde ein Extrem werden?
Ja.
Und wie viele Geräte erwartest du davon abzusetzen?
Ja.
Du bist ja eh mit dem Mac Pro schon in der recht übersichtlichen Nische unterwegs. Und wenn von deiner Nische dann auch nur ein kleiner Prozentsatz sowieso dazu greifen würde, sei es jetzt, weil sie die Power nicht brauchen oder das Gerät einfach so exorbitant teuer wäre, dass sie das gar nicht erst in Betracht ziehen, warum sollte ich das Gerät dann überhaupt zusammenschrauben?
Ja.
Bis jetzt war es ja mit Intel in der Situation, dass sie den Chip ja, den Xeon, nicht nur für dich produziert haben, sondern ja für andere auch noch.
Richtig.
Der war da, du hast ihn eingekauft, ja, die Konditionen haben gestimmt oder auch nicht, ja, aber du konntest ihn halt einkaufen. Jetzt musst du ihn halt selbst produzieren. Ja,
und das ist dann, ich wollte nur darauf hinaus, rein vorstellungstechnisch gesehen müssten sie ja eigentlich die MacBook Pro Upgrades vor dem Release vom Mac Pro vornehmen. Weil du müsstest ja eigentlich erstmal den M2 Pro vorstellen, den M2 Max und dann kommt der Ultra. Es wäre jetzt ja ziemlich komisch, wenn sie die Prioritäten erstmal auf den Mac Pro legen würden und erstmal den Mac Pro mit M2 Ultra vorstellen und die MacBook Pros wären noch gar nicht released. Also gehe ich davon aus, man muss schon irgendwo die Reihenfolge einhalten, erstmal die kleineren Chips vorzustellen und dann die Geräte vorzustellen mit den größeren Chips. So sehe ich das.
Ja, muss nicht unbedingt.
Ja, ja, aber guck mal, stell dir vor, du stellst jetzt erstmal ein M2 Ultra vor und die Max und die Pro-Chips sind noch gar nicht vorgestellt worden. Das wäre ja schon irgendwie ein komisches Geschmäckle, sage ich mal. Ja, so sehe ich das.
Warum? Vielleicht sind sie ja auch gezwungen, ja, hinzugehen und nennen den nochmal anders, um gerade dieser Problematik aus dem Weg zu gehen.
Dass sie quasi den komplett isolieren von der Namensgebung her, den Chip. Ja. Ja. Wäre denn noch...
Gerade wenn du vielleicht wirklich die M2 Pros und Max für die MacBooks vielleicht noch auf dem, wie gesagt, verbesserten 5er-Prozess produzierst, dass du dann hingehst, ja, und dann vielleicht wirklich bis zum nächsten Update, ja, ob es dann M3 ist oder was auch, oder ob es dann, wie gesagt, nochmal ein M2 3 Nanometer geben wird, ja, um da halt, wie gesagt, die nicht Lücke zu schließen, aber um da halt, was du eben angesprochen hattest, die Diskussion nicht aufkommen zu lassen, dass du den halt nochmal vielleicht anders nennst. Ja. Oder aber sie stellen alle drei zusammen vor und das erste Gerät, was ausgeliefert wird, ist vielleicht der Mac Pro. Oder aber wir sehen solche Verzögerungen durch die Produkte noch durch, dass sie halt Bestände an Chips halt aufbauen können und dann einfach alles zusammen vorstellen und dann entsprechend die Geräte, die MacBooks updaten.
Ja, vor allen Dingen so eine Vorstellung von MacBook Pros, die kannst du ja relativ schnell abwickeln. Es soll sich ja das Design nicht verändern, es soll sich ja quasi nichts verändern, außer dieser Speedbump für die zwei SoCs. Ja, ne?
Speedbump ist die Frage, ja.
Ja, also ein bisschen wird es natürlich
welcher geben. Welcher Prozess dann kommt, wird es nicht so gravierend ausfallen, ja, aber du hast halt, wie gesagt, die neue Prozessorgeneration.
Ich könnte mir vorstellen, dass man das theoretisch auch in einem Pressemitteilungs-Event abhandeln könnte, ne? Weil die Geräte werden...
Du könntest es auch mit einer Vorstellung für Mac Pro abhandeln.
Ja, dass man das im Vorfeld macht und dass man dann im Kernthema zum Mac Pro übergeht und das andere quasi in 10 Minuten abhandelt, die anderen beiden Chips und die anderen beiden Geräte. Das wäre sicherlich denkbar. Ne? Das könnte man gemeinsam auf einem Frühjahrsevent logischerweise machen, in irgendeiner Weise. Sind ja beides Pro-Geräte, Mac Pro und MacBook Pro, also passt das thematisch ja in eine Präsentation oder in ein Event hinein, sage ich mal. Möglich, denkbar. Ja, und ich würde sagen, aufgrund dessen könnten wir auch mal das Mac Pro-Thema vorziehen, weil wir gerade so im Mac Pro-Sprech oder in der Mac Pro-Themenlage drin sind. Da gab es ja von Mark Gurman auch nochmal etwas aktualisierte Aussagen diese Woche. Er hat sich im Moment so ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt mit einigen Thesen, habe ich das Gefühl. Und gewisse Dinge malt er auch etwas zu schwarz, aber okay, lass uns erstmal auf den...
Ich weiß jetzt nicht, was du mit zu schwarz meinst, aber...
Lass uns erstmal Mac Pro reden, sonst verwischen wir ja wieder die Themen oder springen wieder in den Themen umher, was wir ohnehin schon machen, aber wir wollen es jetzt nicht noch verschlimmern sozusagen. Lass uns erstmal beim Mac Pro bleiben. Da hat er gesagt, dass das Ganze soll im gleichen Gehäuse bleiben wie die Intel-basierenden Mac Pro-Geräte. Sehe ich jetzt persönlich erstmal nicht als Nachteil an, weil ich habe das Glück gehabt, mir mal so ein Gerät anschauen zu dürfen, hardware-technisch und auch ein bisschen software-technisch. Ein Kunde von mir hat einige Geräte davon mittlerweile im Einsatz, gezwungenermaßen. Und dieses Gehäuse ist wirklich absolut perfekt gearbeitet, technisch gesehen, von der Verarbeitungsqualität her allein, wie man den Deckel nach oben zieht. Also da sehe ich jetzt ehrlicherweise keine Nachteile drin, dieses Gehäuse nicht weiter verwenden zu können. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Entwicklung auch nicht günstig war, ein Gehäuse auf diesem Level zu entwickeln. Und warum soll man das denn gleich verwerfen? Es ist ein hochwertiges, robustes Gehäuse. Die Frage ist natürlich, ob es nicht etwas überdimensioniert ist für eine Art von Chips, die ja wenig Kühlung benötigen. Aber auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass es, wenn man dieses Gehäuse weiterverwendet, keine thermischen Probleme geben wird, weil da ist genug Luft, da ist genug Möglichkeit, aktive und passive Kühlelemente einzubauen. Also das sehe ich jetzt nicht als Nachteil, wenn man dieses Gehäuse einfach weiterverwendet. Das ist meine Meinung dazu, obwohl es ja viele kritische Stimmen gab, warum man das tut und warum man das macht. Also für mich kein nachteiliger Punkt. Es sieht natürlich so ein bisschen aus, und da gab es auch einige Stimmen, dass dieser Mac Pro so ein bisschen der Plan B ist und dass das eigentlich nicht der eigentlich angedachte Mac Pro ist, den sie denn im gleichen Gehäuse wahrscheinlich auf den Markt bringen, den sie nur mit einem M2 Ultra auf den Markt bringen. Das sieht so ein bisschen, ja, so nach dem Motto, wir haben viel im Vorfeld eigentlich viel mehr gewollt, bringen jetzt aber doch nur den Plan B auf den Markt. Und bringen jetzt so ein Trostpflaster raus. Eigentlich ist es das nicht, was wir wollten. Und wir haben unsere eigenen Ansprüche aber zurückgeschraubt.
Was wollten Sie denn gewollt haben wollen?
Naja, man hat ja die Gerüchte gesehen über den M2 Extreme zum Beispiel, etc. Und jetzt sieht man oder hört man, das Gehäuse bleibt gleich.
Gesagt, Extreme, wie groß ist denn bitte die Nische, ja, in deiner Mac Pro Nische?
Das ist so. Das ist dem wahrscheinlich auch bewusst geworden. Und ich habe auch das Gefühl, dass man einen Großteil der Pro-Kunden schon mit der maximal ausgebauten Mac Studio Serie gut abgeholt hat. Da hat man schon sehr viel aus dem Mac Pro-Bereich rausgefischt.
Und eins muss ich auch mal gucken. Muss ich, nur weil ich es vielleicht kann, als Apple ein Bugatti anbieten?
Das ist korrekt, ja.
Klar würde man sich als Apple-Nutzer auch wünschen, dass gerade meine Marke, ja, und du kriegst ja einen Apple oder einen macOS-Rechner nicht von einer anderen Firma, dass Apple dann auch sowas anbietet, auch wenn es jetzt kein Auto ist, was ich mir oder kein Mac ist, den ich mir jeweils kaufen würde in der Ausstattung, weil er auch preislich nicht in meiner Liga spielt. Mhm. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass so ein Rechner gebaut würde, aber macht es dann für Apple Sinn, die sowieso generell über alle Produkte hinweg nicht alles bauen, was eigentlich machbar wäre. Ja.
Ja. Das ist richtig. Aber auch wenn man auf die zweiten, auf die weiteren Gerüchte schaut, die Mark Gurman hier rausgehauen hat, dann könnte man auch schon davon ausgehen, naja, das sieht alles so ein bisschen leidenschaftslos aus, sage ich jetzt mal. Der nächste Punkt ist, wir haben keine RAM-Erweiterung. Das ist natürlich Chip-Design technisch zu verzeichnen, weil die grundsätzliche Architektur von den Silicon-Chips ist, so nicht hergibt, da jetzt RAM reinzustecken. Ich denke mal, wenn man da so ein bisschen gebastelt hätte, in Anführungsstrichen, hätte man das wahrscheinlich schon in irgendeiner Art und Weise hinbekommen. Es gibt da auch Möglichkeiten, habe ich gelesen, das umzusetzen. Das ist aber halt sehr schwierig. Ne?
Was heißt schwierig? Es ist auch die Frage, auf wie viel Performance willst du verzichten?
Ja, du hast natürlich bei so einem Embedded und so einem Closed Design ganz andere Performance-Möglichkeiten, als wenn du da...
Weil wenn du auf Standard-RAM-Module gehen willst, ja, wie man sich das ja dann eigentlich auch wünschen würde, für eine Lösung, die ich halt selbst oder wo ich selbst RAM erweitern kann, habe ich das Problem, dass ich, selbst wenn ich aktuell mit, was ist es, DDR5 arbeite, ja, das irgendwie an meinen Chip rankriegen muss und werde da nicht auf Daten kommen können, wie ich sie halt aktuell im Apple Silicon habe.
Ja, du hast halt eine Bandbreitenlimitierung, die du halt so in diesem Design nicht hast, also in diesem Silicon Design so nicht hast. Das ist,
da sagt wahrscheinlich auch wieder, oder gibt es einige, die dann sagen, ja, das nehme ich aber gerne in Kauf, wenn ich damit halt Tausende sparen kann bei meinen RAM-Preisen. Mhm. Aber...
Und die Frage ist auch, wie viel Kunden brauchen wirklich diese enormen RAM-Kapazitäten? Darüber kann natürlich Apple auch eine Erhebung vorliegen haben. Logischerweise in der Mac-Konfiguration sehen die ja halt auch, mit wie viel RAM sind denn die Mac Pros bei uns unterwegs? Und ich glaube, da werden ganz wenige mit diesen 1,5 Terabyte RAM-Kapazitäten unterwegs sein. Also ich vermute mal, die Masse wird sich so zwischen 128 und 194, vielleicht 256 Gigabyte RAM bewegen. Das sind so wahrscheinlich die Massenzahlen.
Natürlich kein Argument ist für denjenigen, der da wirklich das Maximum drinstecken hat.
Ja, klar, das ist klar. Das ist nicht das Argument.
Andererseits ist auch wieder da die Frage, wie viel von denen, die das wirklich haben, machen es, weil sie es können und nicht unbedingt, weil sie es brauchen. Wobei ich sagen würde, da musst du dann wirklich so schon so jenseits von Gut und Böse unterwegs sein, weil, aber alleine bei den Preisen würde ich das nicht reinmachen, wenn ich es nicht wirklich brauchen würde. Aber also wie gesagt.
Ich glaube, der Anteil ist da sehr gering von Leuten, die es einfach nur machen, weil sie es wollen und weil sie es können. Ich glaube, da ist die Anzahl der Leute wirklich die höher von denen, die es einfach brauchen. Wenn sich da einer 1,5 Terabyte oder 768 Gigabyte Speicher reinknallt, weil auch der Preis immens ist.
Ne? Hoffen wir es mal.
Ja. Ja, was heißt hoffen? Ist jeder so, Gott, wie er möchte.
Wie viele Leute kaufen sich einen Bugatti, ja, wenn es einen Porsche nicht auch tun würde? Ja,
ja, okay, ja, der Vergleich hinkt so ein wenig.
Ja, aber...
Weil, naja, egal. Wollen wir jetzt nicht noch über Bugatti und Porsche sprechen?
Ja, aber...
Es kaufen sich auch viele Leute ein Tesla Plaid, obwohl es ein normaler Tesla tun würde. Das ist genau das Gleiche. Das ist einfach Spinnerei. Es ist so.
Ja, okay, aber da bist du ja eh dann, das hast du ja generell durch alle.
Das zieht sich ja durch alle.
Gerade im Premium-Bereich, was ist ja.
Ja.
Warum brauche ich nochmal eine Custom-Lederausstattung im Auto, ja, wenn es die Original-Lederausstattung ja im Prinzip auch tut, ja.
Ja.
Aber das ist dann halt, wie gesagt, jeder, wie er es dann mag, aber
ja.
Ja.
Gut, aber zurück zum Mac, besser gesagt zum Mac Pro. Also wie gesagt, keine RAM-Erweiterung. Okay, da muss man halt sehen, welche RAM-Kapazitäten angeboten werden. Und wie du es eben schon richtig sagst, man kann den Embedded oder den Closed RAM im Chip nicht vergleichen mit den DDR5-Geschichten, die man derzeit bekommt. Das sind ganz andere Performance-Geschichten. Und von daher kann man solche Art von RAM-Geschichten nicht direkt mit DDR5 vergleichen, wie ich es eben schon gesagt habe. Und dann kommt der zweite Punkt, wo ich sage, okay, das ist zwar schön, dass es eventuell so kommen soll, aber warum so wenig? Nur zwei SSD-Steckplätze, die man individuell aufrüsten kann. Dabei ist noch nicht klar, ob
kann
das
man?
Soll so kommen. Dabei ist aber noch nicht klar, ob das proprietäre Geschichten von Apple sind.
Ah, also, okay.
Das ist noch nicht, das hat er nicht spezifiziert, oder ob es NVMe, herkömmlich NVMe-Module sind, die man halt einbauen kann.
Ich denke mal, dass diese zwei Steckplätze genau dasselbe sind wie im Studio.
Oder wie im Mac Pro, das ist ja auch proprietäre, sind ja auch proprietäre Steckplätze.
Ja, wie gesagt, ich denke mal, wie im Studio, dass das die Technik einfach sein wird.
Ja.
Was natürlich nicht ausschließt, dass du noch einen SATA-Controller hast, vielleicht auch PCI hast, über die du natürlich mit Third-Party-Lösungen dann auch NVMe oder so verbauen könntest.
Ja, genau.
Aber ich denke nicht, dass wir hier zwei Steckplätze für NVMe von Apple aus schon haben
werden. Ja, das vermute ich auch nicht. Das sind, wie gesagt, im besten Falle wären es NVMe-Steckplätze, im schlechtesten Falle sind es halt die proprietären Lösungen von Apple, was ja auch schon mal nicht schlecht wäre. Aber ich sag mal, warum nur zwei Steckplätze? Wenn man schon das anbietet, dann kann man auch 4, 6 oder 8 anbieten, um wirklich den Nutzer noch so ein bisschen mehr Zucker hinzuwerfen. Ja, hier, guck mal, da geht noch was im Vergleich jetzt zum Mac Studio. Also so Steckplätze zu implementieren, das ist ja nicht so das Problem. Ne? Also
die einzige Problematik, die wäre, ist halt wieder, wie viel teurer würden diese Upgrade-Angebote von Apple werden, wenn du halt, sagen wir mal, auf 2, 4 Terabyte Module gehen müsstest, im Vergleich zu 4, 2 zum Beispiel, wenn du 4 Steckplätze hättest. Die Frage ist halt, gäbe es da preislich irgendwo einen Vorteil?
Ja. Weil
ansonsten, wie gesagt, die Module wirst du wahrscheinlich eh nur von Apple kriegen und musst dann da in den sauren Apfel beißen.
Mhm.
Und wenn das da preislich keinen Unterschied macht, mein Gott, ob es jetzt 2, 4 oder 6 Steckplätze sind, ist doch dann, macht doch dann keinen Unterschied.
Ja, du kriegst natürlich mehr rein, Kapazität, von der Kapazität her, wenn du mehr Steckplätze hast.
Ja, die Frage ist ja, was wollen sie da als maximale Ausbaustufe überhaupt anbieten? Und wenn du das über die 2 abbilden kannst, warum solltest du dann 4 oder 6 Steckplätze reinmachen? Die Frage wäre dann wirklich, wenn du nach und nach aufrüsten willst und du hast dann, wie gesagt, 4 Steckplätze und hast dann momentan 2 Module mit jeweils 2 drin und hättest 4 Gigabyte. Wie kannst du die anderen, oder du hättest dann noch 2 freie und könntest du die dann einfach upgraden und nochmal 2 oder vielleicht dann auch 4, 2 Module reinstecken, ja? Was würde das kosten? Behältst die alten, ja, und tauscht halt nicht quer, oder bist nicht gezwungen, dann halt die alten noch zu ersetzen, sondern rüstest einfach nur zusätzlich auf.
Eben, also du hast natürlich.
Das wäre halt dann die Frage, ja.
Du hast im Endeffekt mit mehr Steckplätze auch mehr Variationsmöglichkeiten, wenn Apple dir diese Variationsmöglichkeiten erlaubt. Ne? Das muss man natürlich auch so sehen, klar. Ja, aber okay. Es kann ja sein, dass es mehr Steckplätze sind, keine Ahnung. Er sagt 2 Stück. Ist ja immerhin schon mal was. Es wäre ja dann der einzige Mac im Silicon-Bereich, der in irgendeiner Weise aufrüstbar ist. Und da muss man halt nehmen, was man bekommt.
Okay, den Studio hast du ja auch.
Ja, aber der ist nicht offiziell aufrüstbar. Die Module kannst du zwar rausnehmen, aber es gibt ja nichts von Apple zu kaufen.
Es gibt momentan kein Angebot. Das ist ja die Frage, wird es dann mit dem Mac Pro kommen und wird es dann auch für den, wie gesagt, wenn es ja dieselbe ist und du hättest ein Angebot für den Mac Pro, gerade was jetzt, wie gesagt, nicht nur Bestellungen, sondern auch im Nachhinein Upgrade, ja, oder Erweiterbarkeit betrifft, was alle SSD betrifft, dann wäre das ja sicher was gerade, wenn es halt dieselbe Technik wäre wie im Studio, dann auf den auch runterbricht.
Ja, könnte man annehmen, dass man das macht. Technisch gesehen wäre das sicherlich möglich, aber du hast dann wieder einen geringeren Differenzierungspunkt. Dann hättest du ja auch wieder eine Aufrüstbarkeit beim Mac Studio und es würde dann immer wieder verschwimmen. Also strategisch gesehen sehe ich das jetzt nicht, dass das im Mac Studio kommt. Wenn der jetzt auch upgradebar wäre, SSD-technisch.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es im Mac Pro kommt. Davon mal abgesehen. Selbst wenn du die 2 Steckplätze hast, wird das wie beim Studio ausgehen. Entweder, wie gesagt, wenn sie es dann einführen wollen, weil der Studio auch wieder, wie gesagt, gerade mit der Argumentation und Modularität und was sie vorhin angekündigt haben, dann würde es gar keinen Sinn machen, das dem Studio vorzuenthalten, weil es dieselbe Technik ist.
Ja, gebe ich dir technisch gesehen recht. Aber wenn sie doch die Dinger denn so identisch raushauen, dann bringt der ganze Mac Pro ja nichts mehr. Du musst ja einen Unterschied haben zum Mac Studio. Du musst einen Differenzierungspunkt haben, sonst brauchst du keinen Mac Pro.
Oh. Nee, dann kann man sich aber sehr gut vorstellen, dass es für den Mac Pro auch nicht kommen wird.
Weil ja, dann brauchst du ja keinen Mac Pro, wenn es nicht kommt. Dann brauchst du gar keinen Mac Pro.
Ja, das ist ja die Frage, was er sonst noch hat.
Ja, das ist ja jetzt nicht mehr. Das,
was wir als modular halt bezeichnen.
Das ist ja jetzt nicht mehr.
Wenn du den ja intern gerade auch noch über PCI, mein Gott, vielleicht auch in Zukunft was proprietäres Apple-Eigenes, ja. Hatten wir ja auch alles schon mal.
Ja.
Machst, dann hast du ja immer noch den Vorteil, wie gesagt, diese Erweiterbarkeit, den du im Studio nicht hast und ja extern lösen musst.
Ja, da wird es ja jetzt auch schwammig mit den Aussagen von Mark Gurman, die ganz viele Leute unterschiedlich interpretieren. Er schreibt hier, Grafikprozessor oder Grafikeinheit konfigurierbar. Da haben ganz viele Leute gesagt, jo, da kann ich Grafikkarten reinstecken. Das sehe ich nicht so. Ich interpretiere das so, dass man ganz einfach, wie man das jetzt auch schon tun kann, seine Grafikkerne auswählen kann, wie viel ich haben möchte. Ich gehe nicht davon aus, dass man da richtige PCI-Express-Karten reinstecken kann, sei es von Nvidia, sei es von AMD etc. Das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass man Optionen hat beim Kauf, wie viel Kerne man der Grafikeinheit spendieren möchte.
Ja, da haben wir ja in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen. Und vor allem, wenn es so kommt, dass der RAM nicht erweiterbar sein wird selbst, dann können wir, glaube ich, das Thema Grafikkarte auch abhaken, weil wir da ja dieselbe Argumentation im Prinzip haben. Die Grafikkarte teilt sich ja auch den Speicher auf dem Chip. Ja. Von daher hast du ja dieselbe Problematik wie mit RAM-Modulen, hast du ja im Prinzip auch wie mit der Grafikkarte jetzt. Von daher, wenn das eine nicht kommt, wird es das andere wahrscheinlich auch nicht geben.
Das vermute ich mal. Und dann
ist wieder die Frage, dann hast du ja im Prinzip ein Studio.
Ja, und das meine ich ja. das Ding ist relativ nah am Studio und selbst wenn das Ding jetzt ein M2 Ultra bekommt, ich gehe davon aus, dass der Mac Studio dann auch später in irgendeiner Weise einen M2 Ultra Chip bekommen wird. Also du musst ja irgendwo Differenzierungspunkte haben und ich glaube, die Differenzierungspunkte werden dann in irgendeiner Weise in der Modulbauweise sein. Sei es vielleicht auch nur ein eingeschränkter PCI-Express-Steckplatz für irgendwelche Zusatzkarten. Er schreibt ja was von Netzwerkanbindungsoptionen. Ja, das kann ja der Fall sein, dass man verschiedene, dass man die Anzahl der Netzwerkports auswählen kann. Eine oder zwei Netzwerkkarten, die Geschwindigkeit der Netzwerkkarten oder die Performance der Netzwerkkarte auswählen kann. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich da das kartentechnisch unterbringen kann. Mhm. Weil diese Aussagen sind nicht konkret, die er da getroffen hat, nach meiner Meinung. Er schreibt jetzt nicht explizit, dass man hier PCI Express Grafikkarten reinstecken kann. Aber in irgendeiner Weise muss das Gerät ja sich wirklich vom MIG-Studio differenzieren. Und die Frage ist, wie? Und allein, wenn sie das Ding in so einem großen Gehäuse anbieten, der Platz sollte ja auch in irgendeiner Weise gefüllt werden. Also, da muss irgendwas Modulares schon drinstecken. Wie das genau umgesetzt wird, das kann ich diesen Aussagen nicht hundertprozentig entnehmen. Ja. Das ist alles sehr, sehr vage. Und es wirkt, wenn man sich das ganz genau anguckt, echt nach einem Plan B und wirklich nicht nach dem, was sich Apple in der eigentlichen Urvorstellung gedacht hat. So sehe ich das.
Nee, ich denke, dass nicht unbedingt. Ich denke, dass Apple sich mit dem Design vom Apple Silicon ähnlich wie mit dem Gehäusedesign von dem Trashcan Mac Pro da auch in eine Ecke manövriert hat, aus der sie so jetzt nicht mehr rauskommen. Weil du hast ja, wie gesagt, Grafikkarte, Speicher, CPU hast ja alles in diesem einen Chip drin. Und wenn du die Vorteile von diesem Chip-Design entsprechend nutzen willst, stellt sich dir einfach auch nicht die Frage, inwieweit willst du RAM oder Grafik extern realisieren. Weil du hast definitiv irgendwo einen Performance-Einbruch, was die Anbindung zur CPU betrifft. Klar ist aktuell selbst mit den ist eine Nvidia-Grafik immer noch leistungsfähiger als jetzt die GPU-Lösung von Apple, ja. Trotzdem, wie gesagt, die ranzukriegen mit den Vorteilen, den halt Apple Silicon hat, wird eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Und ich weiß auch nicht, inwieweit Apple bereit wäre, das aufzugeben.
Nee, das geht. Sie haben ja da jetzt auch eine Architektur vorgestellt, die ja auch einen langen Weg vorzeigt. Du kannst jetzt ja nicht einfach von dieser Grundarchitektur runterspringen. Ne, du bist ja auf eine Architektur gegangen, die ja auf lange Sicht geplant ist. Also da können Sie jetzt nicht einfach sagen, ne, das verlassen. Sie können tun die vieles, aber das wäre jetzt wirklich selbst Harakiri, das zu machen. Also sie haben sich ja nun auch, sie sind auf einen langen Weg gewechselt, oder sie haben ihre Weichen auf einen sehr langen Weg eingestellt, und der Weg muss jetzt nach meiner Meinung erstmal weiter verfolgt werden. Die Problematik
ist halt einfach, inwieweit kannst du halt Apple Silicon auf so eine Plattform wie ein Mac Pro halt skalieren?
Ja, das ist halt die Problematik. Aber dennoch glaube ich, aufgrund dessen, dass der Mac Pro immer noch nicht am Start ist. Ich denke, er war schon eher geplant, ihn vorzustellen. Und aufgrund dessen von vielen Faktoren, die sie jetzt bei der damaligen Planung so gar nicht mit einbeziehen konnten. Wirtschaftskrise, Ukraine-Krieg, Lieferkettenprobleme, die Wirtschaftsproblematik, dass auch die Kaufkraft in vielen Bereichen schwindet, haben sie ihre Ziele einfach runtergeschraubt und zurückgedreht. Sieht man M2 Ultra und Extreme. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass dieser Mac Pro, den wir sehen werden, und auch diese ganzen Gerüchte, die wir im Moment sehen werden, einfach ein Plan B ist und nicht der ursprüngliche Gedanke, den Apple hatte. Das ist meine Meinung. Weil diese ganzen Faktoren, die jetzt auf Apple eintreffen und einkommen, einfach zu stark sind. Die sehen da keine Kaufkraft, keinen Kundenkreis für so eine High-End-Maschine, für einen Extreme-Chip etc. Und das ist alles.
Weil ich nicht weiß, inwieweit ein Extreme überhaupt so in der Art in der Roadmap von Apple drin war. Weil wenn du dir mal das Design von dem Ultra anguckst, und wir sind ja gerade, was den Macs betrifft, hast du ja da in der Vorstellung ja schon gesehen, dass sie den Macs konzipiert haben mit der Option, den Ultra draus zu schrauben. beziehungsweise halt den entsprechend so aus dem Wafer zu schneiden. Du hast ja da keine weitere Schnittstelle im Chip, um den nochmal, wie gesagt, zu verdoppeln. Diese Schnittstelle, die du hast, um die zwei Macs miteinander haben, hast du ja nicht nochmal, um daraus, wie gesagt, so ein Extreme mit vier Macs-Chips zu machen. Du müsstest da sowieso auf ein neues Design oder auf ein erweitertes Design gehen.
Wissen wir das hundertprozentig, dass es da keine Schnittstelle gibt?
Nach dem, was garantiert mittlerweile von diversen, unter anderem auch Digital Foundry, schon an Untersuchungen gelaufen ist, denke ich mal, könnten wir davon ausgehen, dass das bisherige Chip-Design das nicht hat. Ansonsten hätten wir da aus der Ecke wahrscheinlich schon was gehört. Beziehungsweise halt, auch mal einen Aufriss oder so gesehen, beziehungsweise eine Fotografie, gesehen, wo das halt gezeigt wird, wo sie davon ausgehen würden, dass das halt da entsprechend wäre. Deswegen gab es ja auch die Gerüchte halt mit dem mit dem eigenen Chip für den Mac Pro, ja, was ja dann sich auch wieder ein bisschen verlebt hat, weil man ja dann hier auf Ultra und Extreme auf diesem selben Design gegangen ist. Von daher, wie gesagt, inwieweit der Extreme überhaupt von vornherein mit einer Überlegung war, weiß ich jetzt nicht, inwieweit das jemals, wie gesagt, aus der Entwicklung des M1 heraus, ja, und wie gesagt, dann zum Pro, zum Max und zum Ultra, inwieweit das überhaupt eine Überlegung war, wie gesagt, diese vierfach oder diese doppelte Ultra-Geschichte dann als ein Chip, ja, inwieweit das überhaupt jemals eine Idee oder überhaupt ein Punkt auf der Roadmap von Apple war. Oder inwieweit man sich das dann einfach als, wie gesagt, zusammengestrickt hat, ja. Wie gesagt, auf dem Chip-Design von einem M1 oder M2, wie gesagt, was Eigenständiges in der Leistungsfähigkeit zu machen, wie vielleicht ein Extreme halt als Chip für einen Mac Pro, okay. Ich denke, das könnte eingeschlafen sein, weil man einfach momentan auch nicht davon ausgeht, dass das wirklich Stückzahlen generieren kann, damit sich das rechnet. Dann kommen wahrscheinlich gerade, wie gesagt, die aktuelle Situation dazu. Weißt du, inwieweit überhaupt Kapazitäten da wären, so einen Chip zu produzieren?
Das spricht ja auch alles für einen Plan B. Kapazitäten, so einen Chip zu produzieren, Kaufkraft der Kunden.
Ich wüsste nicht, dass, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es einen Plan A überhaupt gab, was ein
Experiment. Ja, doch, ich sehe das schon so, weil, guck mal.
Ja klar, kann man, wie gesagt, ich denke nicht, dass auf der aktuellen
du musst ja, um jetzt wirklich auch eine klare Kante zu ziehen zwischen Mac Studio und Mac Pro, musst du ja ganz viele Differenzierungspunkte haben. Und wenn du jetzt so verschwimmende Punkte hast, gleiche Chips, M2 Ultra, so ganz wenige verschiedene Differenzierungsmerkmale hast, dann wirst du es dem Kunden nicht leicht machen, sich für einen Mac Pro zu entscheiden. Und das kann ja nicht im Sinne der strategischen Ausrichtung von Apple sein. Der Kunde muss ja einen Anreiz sehen, ich brauche den Mac Pro, ich will den haben, weil das genau meine Bedürfnisse befriedigt, weil genau die Punkte drin sind, die ich für meine tägliche Arbeit brauche. Und das kann mir der Mac Studio nicht bieten, das kann mir nur der Mac Pro bieten. Aber wenn das alles so verschwommen ist, wenn ich da keine...
Kann dir das nur der Mac Pro bieten? Du hast ja gar keinen Mac Pro aktuell.
Ja, aber das ist doch der Weg. Warum bringe ich denn einen Rechner raus? Du verstehst meine Argumentation nicht. Wenn ich einen Mac Pro rausbringe, dann will ich den Kunden zeigen, das ist das Gerät, was nur mit diesem Gerät geht, was du mit dem Mac Studio in dieser Art und Weise nicht erledigen kannst. Wenn es
fünf interne Steckplätze sind für irgendwelche Daten.
Ja, gut, aber dann muss ich das nicht nur mit der Erweiterbarkeit machen, sondern auch mit der Performance. Da muss ich auch, muss verschiedene Punkte haben.
Gegensprechen, dass da ein M2 Ultra auf 3 Nanometer drin steckt, der anstatt nur 13% bessere Performance dann vielleicht 40% bessere Performance bringt.
Wäre denkbar. Den kriegst
du halt dann nicht im Apple Studio oder im Mac Studio oder auch nicht im Mac Pro. Weil du alleine die Stückzahlen vielleicht schon für den Mac Pro brauchst. Oder aber die halt erst später in die Geräte runtertropfen. Oder du da warten musst, bis ein M3 kommt. Also ich sehe da kein Problem drin, ein 3-Nanometer-Prozess, wenn er wirklich dann auch entsprechend mehr Leistung bringen sollte, den Mac Pro vorzubehalten. Warum nicht?
Oder ich kriege halt im Mac Pro nur mehr Arbeitsspeicher und im Mac Studio kriege ich nur maximal 128, wie es ja im Moment der Fall ist. Und dass da halt eine Differenzierung ist, arbeitsspeichertechnisch.
Ja,
das ist oder
ja die Frage wieder, ja.
Ja gut, das kann man ja, dass man halt den, also verschiedene, du musst halt nach meiner Meinung viel Differenzierungspunkte haben, dass dem Kunden der Punkt leicht gemacht wird, sich für einen Mac Pro zu entscheiden oder dass er dahin.
Nee, der Mac Pro hat ein ganz anderes Problem. Wenn kein RAM, keine Grafikkarte zum Austauschen drin ist, dann kannst du auch den Chip leistungsfähiger machen und trotzdem werden viele nicht zu dem Gerät greifen, weil es nicht mehr das Gerät ist, was sie gerne hätten.
Das ist richtig, klar.
Dann tut's 50% mehr Leistung auch nicht. Ja.
Ja.
Von daher ist, wie gesagt, sehe ich das Problem nicht unbedingt bei dem Prozessor.
Nein, den sehe ich jetzt nicht, nein, aber je mehr Differenzierungspunkte du hast, je einfacher machst du es natürlich den Kunden, sich dafür zu entscheiden. Natürlich ist die Skalierbarkeit, die Aufrüstbarkeit ein ganz wesentlicher Punkt, weil wenn ich die nicht mehr habe, dann brauche ich den auch nicht Mac Pro nennen, dann kann ich dem Mac Studio auch mehrere Optionen anbieten.
Den wir jetzt haben.
Ja, den haben wir jetzt. Ist ja faktisch der leistungsstärkste Rechner im Silicon-Bereich, der derzeit angeboten wird von Apple, ganz klar. Also Knackpunkt ist, wie definiert Apple, das predigen wir ja schon seit Wochen und Monaten, wie definiert Apple die Aufrüstbarkeit, ganz klar.
Ich denke, die haben sich da wieder in ein Loch gegraben, wie damals auch mit dem Mac Pro, ja, also mit dem Trashcan Mac Pro. Ich denke, da haben die sich ein ähnliches Loch geschaufelt und wissen momentan nicht, wie sie da rauskommen.
Der war ja sehr reduziert aufrüstbar, absolut, ja.
Ja, alleine schon. Ja, okay. Sie hatten sich ja auch mehr besprochen davon und haben gemerkt, ja, dass das Design doch nicht so optimal war. Und ich denke, ein ähnliches Problem haben wir jetzt momentan einfach mit Apple Silicon und dem Mac Pro. Weil der Silicon einfach nicht so skalieren kann, ja, wie man sich das erhofft hätte für ein Mac Pro. Klar kannst du da über das Design und über Chip etc. viel steuern. Aber das, was du momentan im Prinzip als modular hast in Bezug auf RAM und Grafik, wird wegfallen. Da bin ich nach wie vor von überzeugt. Ja. Und damit fällt eigentlich das weg, was ein Mac Pro ausmacht.
Ja, klar.
Und bist im Prinzip bei einem großen Mac Studio angelangt, ja, wo du vielleicht wirklich noch ein paar interne Karten reinstecken kannst, ja. Für welchen Anwendungsfall auch immer, aber ist das genug, um die aktuellen Mac Pro Kunden weiterhin zu befriedigen? Und grenzt das Gerät weit genug ab gegen das Studio?
Das ist der Knackpunkt, die Abgrenzung.
Das Riesenfragezeichen. Und wie gesagt, das ist das Loch, was ich momentan sehe, was sich da Apple wieder einmal mit dem Mac Pro gegraben hat.
Ja, die Abgrenzung zum...
Und das ist auch, glaube ich, das Problem, warum es so lange dauert. Weil sie nicht wissen, wie sie rauskommen aus dem Loch.
Ja, das ist einer der Probleme, klar. Auf jeden Fall. Oder eines der Probleme, ja. TSMC spielt sicherlich auch eine Rolle bei der ganzen Geschichte mit diesem
Chips gesagt, und so weiter. Was jetzt Lieferketten, Produktionskapazitäten etc. betrifft, ein ganz anderes Thema. Aber ich denke, dass Apple, egal wie gut, ja, und das haben wir ja im Studio auch gesehen, ja, welche Leistung Apple Silicon hat, in Bezug auf den Mac Pro haben sie sich da, glaube ich, wieder in der Ecke gestellt, aus der sie nur sehr schwer wieder rauskommen.
Ja, klar.
Falls sie es überhaupt können.
Ja, gut. Da haben wir jetzt lange drüber philosophiert und diskutiert. Aber Mark Gurman hat auch ein Timetable dazu abgegeben, wann das Ding rauskommen soll. Nämlich im Frühjahr. Okay, das ist ein großes Spektrum, ein großes Zeitrangement. Es soll mit dem Release von macOS 13.3 erscheinen. Derzeit sind mit dem Release 13.3 derzeit laufen derzeit gibt es eine aktuelle Beta 13.2 und es sind wohl Tests und erste Screenshots aufgetaucht, wo man in der Beta Ventura 13.3 wohl auch was im Kontext zum neuen Mac Pro sieht. Somit meint er, das wird dann mit mehr oder weniger im Zeitraum des Releases von macOS 13.3 rauskommen. Das ist ein Statement zum Release oder zur Präsentation des Gerätes. Heißt ja noch lange nicht, dass das Ding dann auch verfügbar ist und kaufbar ist, oder vielleicht ist es da dann vorbestellbar, aber auslieferungstechnisch weiß man ja nicht genau, wie viel Zeit sich da Apple nimmt. Ja. Ich bin gespannt. Auf kein Gerät der letzten Jahre bin ich so gespannt wie auf den Mac Pro. Aus ganz, ganz vielen Gründen.
Auch nicht auf die, auf das Apple Headset?
Also hast jetzt eine schöne Überleitung eingebaut, ja. Da bin ich auch gespannt drauf, ja. Aber ehrlicherweise nicht so gespannt wie auf den Mac Pro, muss ich zugeben.
Ja, ich bin mal gespannt, ob wir da ein Double Feature sehen werden. Weil Gerüchte sagen ja auch, dass eventuell eine Headset-Vorstellung, also auf jeden Fall vor der WWDC stattfinden soll, wahrscheinlich noch im Frühjahr, ja. Deswegen wäre die Frage, ob man da nicht gleich ein Double-Feature draus machen kann, ja, Mac Pro und Headset. Mhm. Wobei ja es erst im Herbst ja dann wirklich zur Auslieferung kommen soll von dem Headset. Da würde ich mich fragen, warum so weit im Voraus dann überhaupt schon eine Vorstellung? Und würde ja. es das nicht auch dann zur WWDC tun? Oder wäre das so knapp vor der WWDC, dass man auf der WWDC quasi nur auf die Entwicklung fürs Headset eingehen würde und nicht mehr auf das Gerät? Will man es da irgendwie vorher rausholen, um da ja nicht zu viel Aufmerksamkeit vielleicht auf oder da die Gewichtung vielleicht irgendwie nur aufs Headset zu legen, obwohl es noch um viel anderes gehen sollte auf der WWDC? Keine Ahnung, ja.
Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, Double Feature, also beide Produkte auf einem Event vorzustellen, das ist zu viel. Da wird man den beiden Produkten nicht gerecht, entweder dem Mac Pro nicht oder dem Headset nicht. Oder man könnte natürlich
du kannst von einem durchschnittlichen Mac Pro ablenken, indem du das Headset halt hast.
Ja, man könnte davon ausgehen, so nach dem Motto, das ist ein Ablenkungsmanöver, der Mac Pro
ist nicht so doll,
aber lass uns
das Headset mal bitte drauf.
Ja. Lass uns über das Headset sprechen. Hätte aber dann auch Geschmäckle, und was meinst du, was das der Mac Pro dann wieder negativ durch die Presse geprügelt wird?
Das steht ja sowieso zu befürchten, ja.
Ja, ich hoffe ja mal nicht. Hoffnung stirbt zuletzt, sagen wir es mal so.
Genau, die stirbt zuletzt, ja.
Und ja, aber es sind jetzt auch Hinweise in einer Beta-Version aufgetaucht zum Reality OS oder besser zu XR OS. Es sind beide Namensgebungen aufgetaucht, nämlich in einer Apple Device App zum Managen von Apple Devices unter Windows. In einer Beta-Version sind da, wie gesagt, im Code der Begriff Reality OS und auch der Begriff XR oder XR OS aufgetaucht. Was mich wundert, dass beide Begriffe dort stattgefunden haben. Man hat sich ja nach meiner Meinung auf den Begriff XROS geeinigt. Ja, das ist
aber so sperrig.
Ja, und vor allen Dingen Reality OS geht eigentlich gut von den Lippen, und ich glaube, das geht auch internationaler gut von den Lippen. Bin gespannt, welche Begriffe jetzt sich dann nun manifestieren oder welcher Begriff sich manifestieren wird als finale Version. Schauen wir mal. Und da kommen wir zu dem Punkt Schwarzmalerei von Mark Gurman. Weil Mark Gurman hat ja auch gesagt...
Schwarzmalerei.
Ja, ist so.
Mal nach Zahlen.
Mal nach Zahlen, aber er hat ja so eine schwarze Prognose für das Jahr 2023 an die Wand geworfen und hat gesagt, naja, Apple wird die ganze Kraft und die ganze Kapazität entwicklungstechnisch, manpowertechnisch auf das Weiterentwickeln und Voranbringen von dem Apple-Headset oder wird da den Fokus draufsetzen, und alle anderen Produkte, sei es die MacBooks, sei es die Macs im Allgemeinen, das wird alles nur Produktpflege sein.
iOS auch, ja.
Und da wird man keine großartigen Innovationen sehen. Ich sag mal so ganz polemisch, andere Hersteller existieren so über Jahrzehnte und bringen nur Produktpflege raus und bringen keine großartigen Innovationen raus und bringen ihre Produkte immer nur stückchenweise weiter. Was erwartet er denn?
Ich würde eher sagen, es gibt andere Firmen, die an wesentlich mehr Projekten oder Produkten gleichzeitig arbeiten und auch marktreif machen, inwieweit man jetzt marktreif definieren will, als jetzt Apple, die dann wirklich immer konzentriert irgendwie an einer Sache arbeiten, obwohl eigentlich da sollte man meinen, mehr Kapazitäten oder zumindest mal auch mehr Geld da ist, um entsprechend da halt mehr parallel machen zu können. Ja. Und dann hörst du wieder, dass Leute vom Tablet OS, von iPad OS abgezogen werden hin zum iPhone oder andersrum, ja, und dann, dass es da halt zu Gewichtungen kommt. Jetzt hört man halt, dass die Entwickler abgezogen werden oder sich halt konzentrieren auf die Entwicklung von Reality OS und darunter dann iOS leitet fürs iPhone. Dasselbe hört man ja auch aus den Hardware-Abteilungen, dass dann Leute von links nach rechts geschoben werden. Dann, das ist halt was mich bei Apple wirklich immer wieder wundert, wenn diese Nachrichten raus oder hochkommen. Dass es anscheinend trotz der Größe von Apple, trotz der Produkte von Apple, ja, es anscheinend nicht genügend Mitarbeiter gibt, um da Sachen parallel arbeiten zu können. Ja,
ja, aber die Frage, natürlich hat Apple genügend Geld, sich in der Theorie Personal einzukaufen. Also wenn es einen hat, dann hat es Apple. Apple hat richtig Kohle dafür, keine Frage. Aber ist überhaupt in dieser Form das Fachpersonal am Markt vorhanden, wie Apple es benötigt? Den Überblick habe ich nur wirklich nicht, aber die Frage stellt sich ja dann. Gibt es auch diese...
Ja, dann kaufen sie sich jemand.
Also haben du meinst,
Vergangenheit ja auch gemacht,
abwerben, Headhunter-mäßig, abwerben.
Nee, sondern wirklich eine komplette Firma einverleiben. Das haben sie ja gemacht, auch mit, gerade was Chip-Design betrifft, ja. Das haben sie in der Vergangenheit gemacht, auch mit anderen Softwarefirmen, beziehungsweise mit einzelnen Personen auch von App-Entwicklern, die sie sich ins Haus geholt haben. Da haben sie ja schon Erfahrung mit, ja, dass sie sich auch, wie gesagt, nicht nur irgendwie jetzt von Google 2-3 Mitarbeiter abwerben, sondern dass sie ganze Firmen kaufen, ja, wo die Entwicklung oder wo sie ja eigentlich hinter dem Wissen oder hinter den Leuten her sind, ja, und nicht unbedingt hinter dem Produkt. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit.
Ja,
aber klar. Mein Gott, ja, wie gesagt, es ist halt Apple, ja, die arbeiten halt so. Muss man halt mit leben, ja. Aber wie gesagt, ist für mich gerade für eine Firma in der Größenordnung schon ein bisschen unverständlich, ja.
Ja,
es geht mehr.
Wenn diese Strategie, die da Mark Gurman an die Wand geworfen hat, oder diese schwarze Malerei an die Wand geworfen hat, sich wirklich so im Jahr 2000 oder aktuell so zeigen wird, dann ist es wirklich sehr fraglich, ob das dann auch letztendlich aufgeht, wenn Apple jetzt mehr oder weniger alles auf das Headset setzt. Aber man muss auch dazu sagen, bei vielen Produktklassen, wenn sie da wirklich nur Speedbumps bringen, also jetzt, ich kriege das mal nur von der Hardware. Also wenn sie das MacBook Pro zum Beispiel nur einen Speedbump verpassen und das ist jetzt nicht so ein riesiger Fortschritt, dann ist das auch okay. Da muss man sich darüber jetzt nicht echauffieren. Das kann sich Apple in vielen Produktklassen auch leisten, da so ein wenig die ruhige Kugel zu schieben. Beispiel iPad Pro, das hat einen M2-Chip drin. Ich rede nur von Hardware, das ist hardwaretechnisch absolut gut aufgestellt. Das Einzige, was mir halt Sorgen macht, wenn sie da diese Vernachlässigung auch auf die Software übertragen, sprich iOS, speziell iPadOS. Bei iOS sehe ich jetzt weniger das Problem, wenn da jetzt mal dieses Jahr weniger kommt. Wo ich mehr ein Defizit sehe, ist nach wie vor das iPadOS. Wenn das jetzt vernachlässigt wird und wir da jetzt keine großartigen Innovationen sehen, dann sehe ich da ein Problem. Aber ich sehe jetzt nicht im kompletten Produktbereich Probleme, wie Mark Gurman das jetzt an die Wand wirft. Das sehe ich nur in Teilbereichen. Und das sehe ich vermehrt im Softwarebereich. Hardware-technisch, wenn sie da dieses Jahr eine ruhige Kugel schieben, kann sich das Apple nach meiner Meinung durchaus leisten. Nach einer ordentlichen Mac Pro-Vorstellung natürlich. Die sollte schon gut sein. Ja, aber,
und Updates, ja, für die MacBook Pros.
Ja, und, gut, das ist klar, aber
eher die Gerüchte nicht zu vergessen und
ja gut, da hat er ja auch gesagt, wir werden, was ich auch ein bisschen bekloppt finde, dass er das nochmal raushaut, da hat er gesagt, wir werden kein Comeback des MacBook 12 Zoll sehen, das wird nichts, das wird dieses Jahr nicht kommen, das wird in naher Zukunft nicht kommen und das wird nicht kurzfristig umgesetzt. Wir werden nur ein Upgrade auf ein MacBook Air in 15 Zoll sehen. Kann ich verstehen, weil das liegt auch, ist auch relativ leicht umsetzbar, ein 15-Zoll-Gerät auf den Markt zu bringen. Grunddesign vom 13-Zoll-Gerät, da, das sind low-hanging fruits, die kann man schnell umsetzen, einfach größeres Display nehmen, das Gehäuse größentechnisch anpassen.
In Bezug auf Apple würde ich das Wort schnell nicht unbedingt.
Ja, aber das ist schneller umsetzbar, als wenn man jetzt so ein 12-Zoll-Design wieder neu etabliert oder wenn man das jetzt wieder recycelt. Einfach nur ein größeres Gerät oder das auf skalieren größentechnisch ist einfacher als ein komplett altes Produkt wieder neu zu beleben. Ja, also ich kann ja vieles verstehen, was er da so gesagt hat und vieles kann ich auch einen Haken hintersetzen von meiner Seite, aber viele Dinge sind sehr, sehr schwarz gemalt und die kann ich nicht komplett unterschreiben. Und ich glaube nicht, dass das so in dieser Ausprägung kommen wird. Das kann ich nicht alles nachvollziehen. Aber okay. Und so, solche Schwarzmalerei bin ich von Gurman auch gar nicht gewohnt. Ja. Aber da ist auch schon Ming-Chi Kuo ist auch drauf aufgesprungen, zum Beispiel AirPods Max, also die Over-Ear-Kopfhörer, die sollen auch erst 2024 geupdatet werden, etc. Also das sind alles so kleine Sachen, die so ein bisschen in die Kerbe von Mark Herman mit reinschlagen. Naja, okay. Wir werden sehen.
Und man ja, ist aber trotzdem greift jeder gerade, was jetzt die AirPods betrifft, ja die Gerüchte wieder auf, dass eine günstige Variante kommen
soll. Aber auch erst 2024, ne? Also auch erst mit den Macs, also im gleichen Zeitraum ungefähr.
Achso, ich habe gedacht, dieses Jahr noch.
Nee, das soll auch erst später, laut Ming-Chi Kuo, ob das jetzt so ist.
Okay.
Keine Ahnung. Dann
habe ich das vielleicht nur nicht fertig gelesen, weil ich hatte nur gesehen, dass, wie gesagt, aus diversen Ecken jetzt doch vermehrt Gerüchte halt, ja, was heißt bestätigt werden, aber dass es Gerüchte halt aus mehreren Quellen jetzt einfach kommen, dass doch noch günstigere AirPods kommen sollen. Mhm. Wo ich ja das letzte Mal gesagt hatte, glaube ich jetzt nicht dran, aber wie gesagt, die Gerüchte kommen jetzt aus mehreren Ecken dann doch nach oben hoch, ja. Ja, mein Gott, können sie machen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es unbedingt sein muss, aber ja, mein Gott, kann man machen.
Naja, es kommt darauf an, in welcher Preisklasse sie etablieren wollen. Das ist die Frage. Ne?
Also und, ja, unter $100 auf jeden Fall sein.
Ja, und ich glaube, diesen Bereich, den haben sie so noch nicht abgedeckt.
Da kannst du dir ein wie heißt der nochmal, der Lautsprecher? Hast du doch auch.
Ein HomePod Mini, ja.
Ein HomePod Mini kaufen, genau. Der kostet ja unter $100.
Ja. Nach wie vor für den Preis absolut angemessen, keine Frage. Gutes Gerät zu einem guten Preis. Ja, aber gut, ich sag mal so, wenn dieses Mixed Reality Headset wirklich grandios wird, in irgendeiner Weise, ich weiß noch nicht, welche Weise das sein wird.
In irgendeiner Weise bestimmt, wenn es nur der Preis ist. Ja,
naja gut. Also wenn die uns da Welten aufzeigen, wo alle anderen konkurrierenden Unternehmen bisher noch nicht rangekommen sind oder wenn sie uns Use Cases aufzeigen, dann kann man auch durchaus gut verkraften, dass die anderen Produkte dieses Jahr nur normal evolutionär, nicht revolutionär, sondern evolutionär abgedatet werden. Aber wenn dieses Headset auch ein Schuss in den Ofen wird und ein, ich sag mal, ein Flop wird, dann wird es schwierig, diese prognostizierte Mittelmäßigkeit schlucken zu können. Das liegt alles so auch an dem Headset. Wie gut wird es oder wie gut wird es nicht? Und man weiß ja nun wirklich nicht, ob Apple wirklich alles auf dieses Headset setzt, strategisch gesehen, und wirklich aktiv andere Produkte vernachlässigt. Das sind ja alles nur Prognosen, Gerüchte. Kann man alles noch nicht genau so sagen. Zuzutrauen wäre es Apple, keine Frage, klar.
Ja, würde vor allem auch zu dem, was man die letzten Jahre so erlebt und gehört hat, auch ganz gut passen. Ja, weil es ist ja so, wie Apple im Prinzip arbeitet. Ja.
Ja.
Deadline steht an für iOS. Sie sind ein bisschen hinten dran. Okay, zieh mal iPadOS wegen Entwickler ab. Ja, peng. müssen sie fürs iPhone arbeiten. Genauso in der Hardwareentwicklung. Ja, wir stellen das Projekt hinten an. Wir müssen jetzt an MacBooks schrauben. Ja, das sind ja alles so Nachrichten, die man ja gehört hat in den letzten Jahren von Apple immer mal wieder. Von daher würde das jetzt auch in Bezug auf das Headset jetzt nicht überraschen.
Mhm.
Gerade wenn wir jetzt auch in der Phase sind, wo es wirklich kurz vor der Veröffentlichung, oder wenn es dieses Jahr wirklich soweit sein sollte, dass man dann jetzt wirklich alle Kraft nochmal da reinsteckt, dass der, wie gesagt, das ist zum gewünschten Startdatum, ja, oder zur Vorstellung dann auch wirklich passt, ja.
Mhm.
Dann, also wie gesagt, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, würde mich jetzt nicht überraschen, ja.
Ja.
Die Frage ist halt, was passiert mit iOS 17? Ja, für 17 hat man ja doch viel erwartet. Gerade auch im Bereich, was Third Party jetzt nochmal betrifft, in Bezug auf App Stores beziehungsweise Sideloading war ja so ein großes Thema, was man gesagt hat, könnte oder wird höchstwahrscheinlich mit 17 dann schon kommen. Ja. Was bedeutet das dafür zum Beispiel? Ja.
Ja.
Wird es kommen? Wie wird es kommen? Ja.
Das ist richtig. Ich bin ja auch der Verfechter, man muss, ich springe jetzt mal auf macOS zurück, das habe ich auch schon öfter gesagt, man muss nicht jedes Jahr ein neues macOS bringen. Das ist nicht unbedingt nötig. Das ist, macht es lieber ordentlich stabil und Snow Leopard Stabilität. Versucht diese Stabilität wieder in eure Betriebssysteme zu bringen. Damit ist den Kunden eher geholfen, als jedes Jahr ein neues Release rauszubringen. Und da könnt ihr euch auch ein wenig mehr Entspannung reinbringen mit. Also Apple meine ich damit. Es muss nicht jedes Jahr ein neues Desktop-Betriebssystem sein. Bei iOS, bei iPadOS kann man sich drüber streiten, aber bei macOS sehe ich das persönlich nicht. Das ist meine Meinung. Da könnten sie sich ganz viel Druck rausnehmen aus der ganzen Geschichte. So sehe ich das.
Ja, sie sollten vielleicht wirklich mit dem übernächsten, also wie gesagt, jetzt nochmal halt Update, dann sollten sie vielleicht wirklich überlegen, ob man nicht auf so einen 2-Jahres-Rhythmus geht und dann wirklich so ein Bugfix, Feature-Fix, Abrunden-Fix da halt eventuell einführt, dass man da ein bisschen Druck rausnimmt und dass man vielleicht wirklich da jetzt guckt, dass iPadOS ein bisschen aufholt zur Technik,
ja.
Zu dem Potenzial, das da ist und dass man da vielleicht auch wirklich iOS ein bisschen langsamer angeht, beziehungsweise sich da dann vornimmt, dass wir wirklich, wenn wir wirklich iPadOS halt jetzt machen und da sehen, okay, hier sind ein paar Features, die würden dann auf dem iPhone entweder ergänzend oder auch Sinn machen, dass man die dann halt entsprechend dann in die iOS-Entwicklung noch mit reinnimmt. Aber dass man da auch vermerkt ein Augenmerk einfach auf iPad legt. Und wie gesagt, und im macOS vielleicht wirklich auch so einen 2-Jahres-Rhythmus gehen würde. Und da dann guckt, dass man dann da wirklich an Features arbeitet, die dann zu einem wirklich neuen Release dann auch Sinn machen oder da die Zeit auch hat, das entsprechend zu entwickeln und umzusetzen und nicht wie in der Vergangenheit, ja auch gerade, egal ob jetzt macOS oder iOS, dann Features zum Start hat, die noch ein Beta-Label haben, ja, oder die man verschieben muss.
Mhm. Richtig. So sehe ich das auch. Gut, aber lass uns nochmal auf eine andere steile These zurück, auf eine andere ganz steile These kommen. Ja, wir haben noch ein bisschen was Display-Technisches, was auch ein bisschen diskussionswürdig ist. Mark Gurman hat noch was rausgehauen, dass Apple.
Wer?
Mark Gurman, Bloomberg.
Wer?
Ja, ja. Der hat diese Woche sehr viel rausgehauen und teilweise sehr diskussionswürdige Thesen, aber das hatten wir ja eben gerade. Und diese These ist genauso diskussionswürdig. Apple plant, MacBooks mit Touchscreens zu bauen. MacBooks, so. Und er hat das so, nach meiner Meinung, so eingeschränkt, dass es für mich absolut gar keinen Sinn ergibt. Er hat es im Endeffekt so beschrieben, so habe ich das auch herauslesen können und so interpretiere ich das nach wie vor, dass es ein Standard MacBook Pro sein soll, klassisch mit Tastatur, mit Trackpad etc. Und wo einfach nur das Display zusätzlich zum klassischen Display ein Touch-Display ist. Und das macht nach meiner Meinung absolut keinen Sinn. Wäre das zum Beispiel abnehmbar, diese Einheit, oder runterklappbar auf das Touchpad in irgendeiner Weise, drehbar, so ein Convertible in irgendeiner Weise, dann wäre das sicherlich ein interessanter Ansatz. Aber wenn das wirklich nur ein Touchscreen ist und sich nicht weiter produktdesigntechnisch unterscheidet, ist das völliger Humbug. Und ich glaube auch nicht, dass das dann so kommen wird. Weil du kannst ja nicht permanent, das hat ja Steve Jobs schon gesagt, 2010, da hat er sich ja bei der MacBook Air Präsentation so ausgelassen, dass dieses Konzept ja völliger Unsinn ist, weil irgendwann ermüdet der Arm, es ist ergonomisch völliger Unsinn.
Ja, also nicht nur das, sondern auch, alle nicht nur Steve Jobs, sondern wir haben das ja auch von anderen die ganzen letzten Jahre ja immer gehört, dass macOS 10 halt nicht touch-optimiert ist. Und wenn man was touch-optimiertes haben will, sind wir halt beim iPad beziehungsweise beim iPhone. Die Frage ist halt, in welche Richtung geht halt die macOS-Entwicklung? Wenn wirklich immer mehr, oder was heißt immer mehr, aber wenn jetzt vermehrt Wert drauf gelegt werden soll, wie jetzt gerade auch das Laufen von iOS oder iPad-Apps auf macOS unterstützt werden soll, beziehungsweise integriert, ja, oder ausgebaut werden soll, inwieweit würde es dann nicht Sinn machen, wenn man die iPad-Apps, wie gesagt, oder iPhone-Apps dann auf parallel auf macOS laufen hat, inwieweit würde da eine Touchscreen-Steuerung für die Apps nicht Sinn machen, je nachdem, welche App man dann halt unter macOS halt nutzt. Das wäre mit so der einzige Punkt, wo ich mir noch vorstellen könnte, dass es vielleicht aus der Ecke kommt, ja, je nachdem, wie halt der Ausbau der Unterstützung der Apps dann oder der Support dann halt sein soll unter macOS.
Na gut, du kannst ja iPad-Apps schon unter macOS laufen lassen. Du kannst das ja schon tun.
Ja, klar.
Bloß du kannst ja nicht,
das halt noch ausbauen.
Du kannst ja halt nur nicht touchtechnisch bedienen im Moment auf dem Mac. Das ist korrekt. Deswegen,
das ist halt die Frage, wie wollen sie diesen Support halt noch ausbauen?
Ja.
Beziehungsweise inwieweit soll das halt auch noch unterstützt, ja, und promoted werden, ja, unter macOS? Weil unter macOS an sich aktuell macht, denke ich mal, Touch nicht so viel Sinn. Und wenn man mal guckt, inwieweit sich Touch unter Windows durchgesetzt hat, mein Gott, es gibt Hersteller, die nach wie vor die Touchscreens anbieten, aber die Nutzung ist doch da fast nicht gegeben.
So ist es. Und da gab es ja Argumentationen von Kollegen, die gesagt haben, ja, es bieten ja auch schon alle anderen an und Apple muss nachziehen. Das spielt ja gar keine Rolle. Es muss Sinn ergeben, nur ein Feature zu etablieren, nur weil es alle anderen anbieten, sehe ich nicht für sinnvoll an. Nur weil Lieschen Müller aus dem Fenster springt, muss ich nicht auch hinterher springen.
Ja? Das berühmte Beispiel
wieder. So ist es doch. So. Und der Punkt ist doch der, wenn in irgendeiner Weise das Display dem Nutzer ergonomisch entgegenkommt, abnehmbar, aufklappbar, umdrehbar, dann könnte ich diesem Gerücht oder dieser These beistimmen. Aber ich lese ganz klar daraus, das soll einfach nur ein klassisches MacBook sein mit Touchscreen-Unterstützung und das halte ich für den größten Schwachsinn überhaupt.
Ja, den größten jetzt nicht, weil
aber eines
ist eine Möglichkeit mehr, die du deinem Nutzer halt anbietest und wenn er es nutzen will, okay, wenn er es nicht nutzen will, auch in Ordnung. Es macht aber, wie gesagt, meiner Meinung nach für das klassische macOS 10 nicht wirklich Sinn.
Ja, da gebe ich dir also auf jeden Fall recht. Es macht aber auch nicht Sinn, es hardware-technisch einfach nur so zu belassen und nur dieses Display touchscreen-fähig zu machen. Du musst dem Nutzer entgegenkommen mit dem Display. Und du kannst nicht, dass du da immer hochgreifen musst. Nein, das geht nicht. Es ist ergonomisch Unsinn. Das muss trennbar sein vom Gerät oder abnehmbar, drehbar, convertible, wie auch immer, aber nicht einfach fest verbaut, ist Schwachsinn. Naja. Weil stell dir doch mal vor, du sitzt vor deinem MacBook und arbeitest und hast sehr viele Interaktionen touchbasierend und du musst permanent da hochgreifen. Das ist doch für deinen Arm ermüdend. Ist doch so.
Ich habe es noch nie gemacht, also von daher keine Ahnung, ja, irgendwie ermüdend das wirklich dann werden würde. Aber Es gibt aktuell keinen Grund, nur weil ich in der langen E-Mail oder im langen Text scrollen will. Touchscreen macht nicht wirklich Sinn. Gerade an mobilen Geräten nicht, ja, weil du hast dein Touchpad, du hast eventuell deine Maus, du hast dein Scrollrad, ja. Warum soll ich da jetzt an den Touchscreen oder mit dem Finger auf dem Touchscreen rumscrollen?
Ja.
Genauso Eingabefenster bestätigen, ja, irgendeine Eingabe. Entweder habe ich meine Enter-Taste, die ja hoffentlich funktioniert, oder ich habe mein Trackpad oder ich habe meine Maus. Ja, also wie gesagt, für das normale Arbeiten mit macOS 10 und Touchscreen, das ist wie mit Windows. Wenn du keine Programme hast, die wirklich dann darauf ausgelegt sind, ja, ja, dass du den Touchscreen benutzt, macht das an einem Windows-MacBook auch, oder MacBook sage ich schon, einem Windows-Laptop auch keinen Sinn. Wie gesagt, mein Firmenrechner hat einen Touchscreen. Ich habe den bis jetzt nur aus Versehen benutzt. Ja. Und gerade da ist es sogar noch ein Hinderungsgrund. Ja. Weil wenn du dann, wie gesagt, mal, man kennt es ja, man will jemandem was zeigen, ja, und dann tippt man hier auf dem Bildschirm oder zeigt mit dem Finger auf dem Bildschirm, berührt das Display und du hast ein Touch-Display und schon bist du da irgendwas am Machen. Ja. Das nee.
Ja, so ist es.
Aber gut, wie gesagt, da ist halt die Frage, ja, für was oder für welche Anwendung beziehungsweise für welche macOS-Version und den Anwendungsfall da wäre dann eventuell das in der Entwicklung.
Ja, ja, klar.
Aktuell macht es, wie gesagt, eigentlich keinen Sinn.
Ja, so sehe ich das auch. Gut, es gibt aber noch mehr Gerüchte zum Thema Displays bei Apple. Erstmal sieht es so aus, dass Apple dann mit der Einführung des angeblichen Touchscreens dann auch OLED-Displays eingeführt werden sollen. Und im Moment haben wir ja Mini-LED etabliert in dem Bereich. Und dann soll auf OLED gewechselt werden. Das ist eine These. Das kann man durchaus unterschreiben. OLED-technisch ist das auch okay. Thema Touchscreen hatten wir ja eben behandelt. Das hatten wir durchdiskutiert. Das sehe ich jetzt so noch nicht. Aber Apple will jetzt auch eigene Displays bauen. Ja, und ich sag mal, da gab es ja wahnsinnig viel Aufregung, auch in den klassischen Medien habe ich wieder festgestellt. Und sie haben es nach meiner Meinung so ein bisschen falsch dargestellt. Apple will die nicht selbst bauen, Apple will die entwickeln und ein Referenzdesign vorgeben. Und das heißt, sie geben LG oder irgendeinen Auftragsfertiger ein selbst entwickeltes Referenzdesign vor. Selbst bauen tun die mal gar nichts. Das ist ja auch bei den ganzen Chips so. TSMC ist Auftragsfertiger und baut die Chips etc. Also von daher wird das, so wie das viele klassische Medien berichtet haben, jetzt keine großartigen negativen Einwirkungen haben, nach meiner Meinung, auf die Produktion von LG oder auf Samsung, sondern sie geben nur in einer weiteren Produktkategorie oder in einer weiteren Komponentenkategorie ihr eigen entwickeltes Design vor. So hat das auszusehen und stellen quasi dann den Zulieferern frei, könnt ihr das so bauen, macht ihr das und stellt quasi Regeln auf, wie das auszusehen hat. Der einzige Punkt ist eventuell, dass dann die Entwicklungskosten bei Apple liegen und dass sie den nicht mehr extern bezahlen müssen und LG nicht mehr sagen müssen, ja, entwickelt mal für uns, und dass LG da eventuell Einnahmeschwächungen hat bezüglich Entwicklungskosten. Aber es ist ja auch so, dass man gesehen hat, dass auch die Displays, die in den Studio-Displays drin hängen, auch teilweise Gemeinschaftsentwicklungen waren und sind. Das ist jetzt nicht nur eine einzige Entwicklung von LG, sondern das ist eine gemeinsame Entwicklung. Apple hat da schon sehr stark Einfluss drauf genommen. Also deswegen ist diese Nachricht, dass Apple jetzt eigene Displays bauen, in Anführungsstrichen bauen will, sehe ich jetzt sehr als eine normale Entwicklung an und einen normalen Schritt an, den Apple da vollziehen wird, und jetzt nicht so extrem negativ, wie das viele Medien darüber berichtet haben. Es war sogar ein Aufhänger in der Wirtschaftswoche, dass das einen extremen Impact in den Displaymarkt hat. Das kann eventuell technologisch gesehen einen starken Impact haben, weil Apple da was vorgibt, was entwickelt, technisch gesehen, worauf andere vielleicht nicht gekommen sind oder die Qualitätsausprägung eine ganz andere ist, als sie bei LG oder bei Samsung im klassischen Sinne ist. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie den Markt stark beeinflussen kann, weil Apple hat keine eigenen Fabriken. Apple lässt nur bauen nach Referenzdesign. So sehe ich das im Moment. Hm. Vielleicht gibt es andere Thesen, andere Sichtweisen, die ich noch nicht mit einbezogen habe, aber ich sehe das jetzt keine gefährlichen Eingriff in die Produktionsstätten oder in den Output der einzelnen Fabriken. Das sehe ich so nicht. Oder habe ich da was übersehen, Thomas?
Ja, es ist halt die Frage, an wen geht halt der Auftrag raus?
Ja, aber das ist ja immer die Frage, ob sie das Display selbst entwickeln oder ob sie einfach nur klassische Displays dazu kaufen. Ne? Baut es LG, ja, baut es Samsung?
Ja, nur wenn du halt mit einem eigenen Design kommst.
Wer kann das umsetzen?
Beispielsweise zu Samsung oder zu LG gehen, sondern suchst dir irgendeinen anderen Displayhersteller, der die Technik vor Ort hat, um halt im Auftrag die Displays fertigen zu können. Und das muss ja dann, wie gesagt, keiner von denen sein, sondern könnte ja auch irgendein anderer.
Ja, also du meinst, wer kann diese Ideen oder diese Referenzdesigns umsetzen? Wer ist dazu in der Lage? Das meinst du. Okay, das ist richtig. Aber Apple muss sich ja auch irgendwo im Moment an technologischen Gegebenheiten halten. Sie können ja jetzt nicht irgendwas vorgeben, was gar nicht möglich ist umzusetzen. Ne? Und
es muss natürlich einer sein, der technisch die Möglichkeiten hat, das auch entsprechend zu produzieren. Klar.
Aber ich meine, LG, Samsung, wie sie alle heißen, sind ja technologisch sehr nah beieinander. Ne? Also du kannst jetzt ja nicht irgendwas vorgeben, was im Moment grundsätzlich gesehen technisch limitiert ist. Also du musst ja im Rahmen der derzeit aktuellen Möglichkeiten bleiben, auch als Apple. So sehe ich das. Es sei denn, du lieferst denen gleich das Rezept mit, so geht es und so wird es gemacht. Aber nur einfach Ideen zu haben und zu sagen, das will ich so haben, aber denen nicht die Umsetzung mit an die Hand geben, das ist ja auch nicht
möglich. Das würde ich ja unter dem Stichpunkt selbst entwickelt ja aber auch so sehen. Weil eine Idee ist ja eine Sache,
ja.
Weil ich kann ja auch sagen, hier, wir bauen hier ein V8, ja. Schön, ja, du hast eine Idee, du willst ein V8 bauen, aber dann brauchst du noch jemanden, der das Ding konstruiert. In dem Fall würde ich ja sagen, Apple hat ihn konstruiert und sucht sich ja dann eine Firma, die im Auftrag den für sie bauen kann.
Ja, okay, das ist richtig.
Ja. Das würde ich unterentwickelt halt verstehen.
Also ein durchentwickeltes Produkt, was im Endeffekt nur noch
geschraubt werden muss. Oder hergestellt werden, wie gesagt, nicht nur zusammengeschraubt, sondern hergestellt werden muss. Da sie halt, wie gesagt, die Technik dafür entwickelt haben.
Mhm.
Und da sie dann halt jemanden brauchen, der halt das entsprechend umsetzen kann.
Mhm. Klar.
Das ist ja im Prinzip auch, wie bei den Chips auch, sie haben ja das Chip-Design entwickelt und brauchen ja nur noch jemanden, der das entsprechend auf den Wafer bringen kann.
Richtig.
Das ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, hier, wir hätten gerne
das ist
M1,
ja.
Mach den mal bitte für uns, sondern die haben den M1 ja durchentwickelt.
Ja, klar.
Das Chip-Design gemacht, ja, und haben dann gesagt, hier, so sieht das Ding aus. Bitte haut mir das auf den Wafer. Ja.
Richtig.
Und dann brauchst du halt nur jemanden, der dann wirklich das, was du entwickelt hast, auch entsprechend auf den Wafer bringen kann. Weil genau. Du kannst ja dann nicht in den Hobbybaumarkt gehen und sagen, löt mir bitte das Ding mal zusammen. Ja.
Ja, so ist es. Und natürlich, je ambitionierter diese Ansprüche sind oder je ambitionierter das Design ist, je kleiner wird der Kreis der Auftragsfertiger. Das ist halt so, ne? Klar.
Ja.
Aber das liegt ja in der Natur der Sache. Gut, also von daher sehe ich jetzt diese Nachricht nach wie vor nicht so als dramatisch an, wenn Apple jetzt selbst Displays.
Ja, vor allem ist auch die Frage, wie ist es skalierbar? Haben die da an 80 Zoll Panels gearbeitet? So viel ich gelesen hatte, geht es ja jetzt erstmal um Displays für Apple Watch, so in der Größenordnung.
Ja.
Das ist ja auch nochmal was anderes, ja.
So ist es, genau.
Das sind jetzt keine Panels für das XDR-Display.
Das wird vielleicht, wenn das gut funktioniert, dann sich skalieren auf andere Bereiche.
Genau, das ist die Frage, wie weit kannst du das skalieren, genau.
Ja, iPhone, iPad, MacBook und so weiter, ne? Ganz klar.
Ja, ja.
Mhm. Weil du hast erstmal deine grundsätzliche Technologie, die du dann ja weiter übertragen kannst auf andere Produktgrößen, auf andere Produkte.
Das ist ja die Frage, wie groß ist das Panel, was ja produziert wird, was kannst du alles draus schneiden? Ja, schneidest du dann, keine Ahnung, 60 Apple Watch Displays raus, ja, oder 20 iPhone Displays. Das ist ja die Frage auch, wie gesagt, wie groß ist das Panel, was kannst du alles rausschneiden aus dem Ding? Aber so viel ich gelesen hatte, geht's ja erstmal so hier im Kleinen drum, dass man da halt die Apple Watch Displays anscheinend da im Auge hat. Und dann ist ja die Frage, wie schnell kannst du das halt nach oben durch? Oder inwieweit macht es ja auch Sinn, das nach oben durch zu skalieren? Inwieweit würde diese Technik Sinn machen im MacBook Pro?
Oder zum Beispiel. iMac?
Das ist ja wieder die andere Frage. Ja.
Mhm. Klar, die Frage ist halt, was hat Apple auch entwicklungstechnisch an Überlegungen, was jetzt andere ihnen jetzt nicht so anbieten können im Apple Watch-Bereich. Da muss ja auch eine Überlegung hinterstehen, warum sie jetzt nicht einfach auf herkömmliche Dinge zurückgreifen, die es schon gibt. Was macht es denn so speziell, dass sie es selbst vorgeben, referenztechnisch? Mhm. Das ist die Frage. Ja. Da ist ja ein Beweggrund hinter. Gut. Ich würde sagen, wir sind mit den Hauptthemen durch und können mal kurz in die Gadget-Ecke abbiegen. Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Nein, glaube ich nicht. Es war eine sehr Mark Gurman geprägte Woche. Ja. Tja, das nächste Gadget oder das Gadget der Woche, das ist mal wieder ein Produkt aus dem Hause Sharp. Sie haben ja sehr, sehr, sehr viele Produkte und ich picke mir ab und zu mal so ein paar Produkte raus, die mir persönlich gefallen oder die mir positiv aufgefallen sind oder wo ich nochmal ein Auge drauf werfen will, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen langweilig klingt, weil ich ein weiteres Produkt aus dieser Serie schon getestet habe und hier präsentiert habe oder ein kleineres Produkt aus der Produktserie getestet habe, konnte ich es nicht lassen, mal wieder ein DAB Plus Radio zu testen. Und gerade weil sie so nah von der Produktserie oder von der Produktbezeichnung aneinander sind, hat es mich interessiert, wo unterscheiden sich denn diese beiden Produkte großartig? Spoiler vorweg, nicht so großartig, habe ich dann im Live-Test festgestellt. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich sie auch eins zu eins vergleichen konnte, nämlich das Sharp DR420, das ist das kleinere Modell. Und jetzt habe ich ja ganz aktuell das 430er getestet. Im Äußerlichen unterscheiden sie sich dahingehend, dass das 420er Modell ein horizontales Produktdesign hat und das 430er Modell mehr vertikal ausgerichtet ist. Also der grundsätzliche Fußabdruck von dem Gerät ist etwas kleiner. Wer jetzt zum Beispiel weniger Platz hat, es unterzubringen, Stichwort Nachtschränkchen, der ist mit dem 430er etwas besser aufgehoben. Und jetzt kommen wir zu den grundsätzlichen Funktionen vom 430er. Wir haben 20 Senderspeicherplätze für DAB+, 20 für ganz normales UKW-Radio. Wir haben Weckfunktionen, wir haben Sleeptimer, wir haben Datums- und Uhranzeige, wir haben ein dimmbares Display, was ich nach wie vor für sehr vorteilhaft halte, wenn man das am Nachtschränkchen benutzt, das Gerät, ist es doch sehr wichtig, dass das Gerät sich runterdimmen lässt, bis auf ein gewisses Minimum. Das sorgt doch für eine gewisse oder für eine Nicht-Lichtverschmutzung, wie man so schön sagt. Und wir haben Bluetooth 5.0 an Bord. Das sind alles auch Features, die dieses 420er Modell hat. Und damit kann ich zum Beispiel direkt auch iPhones, iPad, alle Bluetooth-Geräte konnektieren und kann das Ding auch als Bluetooth-Lautsprecher verwenden. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Unterschied in meinen Augen. Nicht nur in den Augen, sondern in meinen Ohren. Das 430er Modell hat einen wenig besseren Klang, etwas mehr Druck und etwas besser ausgeglichen. Das ist das, was ich akustisch feststellen konnte. Aber dieses akustische Merkmal oder diese akustische Präsenz konnte ich nur feststellen im direkten A- und B-Vergleich. Das heißt, Gerät daneben stehend, da das gleiche Musikstück sich anhören, ausschalten und direkt danach das gleiche Musikstück auf dem anderen Gerät hören, optimalerweise bei gleicher Lautstärke, um auch den gleichen Eindruck gewinnen zu können. Und da klingt der 430er etwas besser. Zeitversetztes Anhören, ohne jetzt den direkten Vergleich zu haben mit dem kleineren Modell, ist nach meiner Meinung sehr schwer festzustellen. Also der Unterschied ist da sehr schwer festzustellen. Also diese Geräte sind nach meinen Testverfahren und nach meinen Eindrücken sehr, sehr nah aneinander. Das sieht man auch preislich gesehen. Ich glaube, die Geräte unterscheiden sich nur 10 Euro oder so, 10, 15 Euro, das sind so die Straßenpreise im Moment, es schwankt immer so ein bisschen, je nachdem. Ich glaube, derzeit liegt das Ding, das 430er bei Amazon bei 53 Euro und der 420er, glaube ich, bei 44, 45. Bei dem 420er kommt es dann auch noch so ein bisschen auf die Farbgebung an, was man sich da für eine Farbe aussucht. Einige Farben sind etwas günstiger, einige Farben etwas teurer, aber das kennt man ja. Also von daher sind diese Geräte sehr nah aneinander, akustisch. Und ich denke mal, der größte Entscheidungspunkt ist das Design oder auch die Standfläche, die man zur Verfügung hat. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich diese beiden Geräte, da sie so aneinander sind, nicht so ganz verstanden, warum man jetzt so zwei Geräte rausbringt, die feature-technisch so extrem nah aneinander liegen. Ich freue mich mal, sie getestet zu haben, und beide sind sehr solide und beide haben ihren Platz. In erster Linie denke ich, ein besseres Küchenradio, da kann man sie gut etablieren, oder einen besseren Radiowecker. Da sehe ich diese Einsatzzwecke für diese beiden Geräte, und preislich gesehen sind sie im direkten Vergleich mit marktbegleitenden Herstellern auch absolut auf den Punkt. Gute Qualität zu einem günstigen Preis im DAB Plus Küchenradio, Radio-Wecker-Bereich. Ja, das zum DR430 aus dem Hause Sharp. Tjo. Jo. Kurz und bündig für unsere Verhältnisse.
Kurz und schmerzlos.
Ja, so ist es. Gut, dann würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund dessen, dass unser Dokument halbwegs durchgekaut ist und auch auserzählt ist, könnten wir den Podcast für heute beenden. Oder ja, die heutige Episode beenden. Hm? Oder hast du noch irgendwas beizutragen? Nein. Gut. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann höchstwahrscheinlich irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.